Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Tja, 0-1 verloren und doch viel richtig gemacht. Das riecht doch nach Hertha BSC. Die Berliner verlieren trotz einer guten Leistung und zahlreichen Chancen gegen Holstein Kiel. Wir analysieren diese Partie und auch, warum Geschäftsführer Peter Görlich sie als gutes Beispiel dafür nennt, wie er Fußball spielen will. Let's go.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha BSC Podcast, genau gesagt zur Folge 361. Ich bin Marc, euer etwas übermüdeter Host diese Woche, kann ich ganz ehrlich zugeben. Wieso, weshalb, warum, kann ich gleich nochmal erklären. Einer wird es wissen, denn er war mein MV-Kompane am gestrigen Sonntag. Benny, grüße dich.
Ja, schönen guten Abend.
Und wir sind zu dritt. Marathonmann Marco, was für eine Alliteration, da hält er so hoch die Medaille. Verdient der Mann, stark. Ist auch
ja,
am Start.
Ich dachte mir, wenn ihr auf der MV-Seite, muss ich ja auch mal irgendwie was leisten und bin dann mal eben Marathon gelaufen. Wahrscheinlich ein bisschen schneller als ihr. Wie lange ging die MV?
7 Stunden etwa.
Ja.
Ich bin ein paar Minuten vor Schluss dann gegangen, weil sich für mich irgendwie abgezeichnet hat, da kommt nicht mehr viel und das kann ich mir dann sparen.
Aber 7 Stunden haut ungefähr hin. Ja, erzähl mal kurz,
ich nicht gebraucht.
Bevor wir hier bei uns reinstarten, wie, was, wo, wann, erzähl mal.
Ja, in Hamburg, im schönen Hamburg. Samstag war es schon sehr, sehr, sehr windig und da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass der Wind irgendwie mir einen Strich durch die Rechnung macht. Aber es war schon echt schön, also perfektes Wetter gestern gehabt und Stimmung war ähnlich wie in Berlin beim Halbmarathon, also schon echt sehr empfehlenswert, neue Bestzeit. Nicht Sag ganz an. Mein Traumziel, aber ich wollte eigentlich unter 3 Stunden laufen, bin jetzt 3 Stunden 4 gelaufen, hab
das
mir was für
peinlich, hochpeinlich
für Berlin im September beim Marathon aufgehoben, aber ja, war schön.
Sehr, sehr stark. Ich habe irgendwie gestern gesehen, Sebastian Vettel läuft unter 3 Stunden, habe ich gesehen.
Ja, das ist auch sehr, sehr stark.
Wie viel läuft Harry Styles? Weiß man das noch?
Boah, ich glaube 2,57 oder 58 ist der auch gelaufen.
Auch eine Maschine.
Ja.
Krass. Ja, aber die haben auch Geld und Fame, die können sich's leisten, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, ne? Deswegen, aber absurde Leistung, Marco. Wie immer, wer sich das genauer angucken möchte, ich empfehle es immer wieder, Ausdauer-Coaching auf Instagram folgen. Wichtig. Och nee.
Oh nein, jetzt fängt's an.
Es ist schon wieder die Webcam, es ist so bescheuert, ey.
Ich gucke ja die YouTube-Videos nicht, von da sehe ich das jetzt gerade das erste Mal. Es ist herrlich.
Ja, es ist wirklich herrlich und ich frage mich dann auch immer so ein bisschen, wie ich das wieder umstelle, weil jetzt sind wir hier sehr nah dran an meinem Gesicht. Es ist wirklich nur bescheuert.
Es war einfach so dieser Fingerzeig.
Ja, es ist wirklich dieser Finger, aber ich frage mich halt auch, ich möchte das ja gar nicht, der soll mich in Ruhe
lassen. Hast du vielleicht eine Bewegung quasi außerhalb, also mit dem Finger im Sichtbereich der Kamera, aber außerhalb gerade des Bildausschnitts machen, dass sie quasi das wieder reinholen will?
Tja, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht erfahren, weil ich werde jetzt erstmal einfach weiter moderieren, damit die Leute sich hier nicht ewig aufgehalten fühlen. Wo waren wir? Stimmungsbarometer waren wir, mehr oder weniger. Benny, wir neigen ja aktuell dazu, jetzt nicht mehr die ganz großen Sprünge emotional anzutreten. Dir wird es diese Woche wahrscheinlich wieder nicht anders gegangen sein.
Ja, ich glaube, letztes Mal war ich bei einer 5, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mittlerweile ein bisschen runtergegangen. Ich würde mich so auf einer 3 verordnen, weil ich weiß noch, wie meine Begründung letztes Mal war. So ein bisschen die Vorfreude auf die nächste Saison und es ändern sich ja ein paar Sachen, hoffentlich. Und wirklich gefühlt 1 oder 2 Tage später kam ja dann dieses FAZ-Interview von Herrn Görlich, wo er gesagt hat, man hält an Leite und Weber fest. Sodass irgendwie die Aussage von mir so ein bisschen obsolet wurde. Und ich fand jetzt auch die MV gestern insgesamt, an der Stelle Verweis auf eure ganz wunderbare Folge von noch gestern, so ein bisschen ernüchternd irgendwie für mich persönlich. Und von daher bin ich jetzt mittlerweile eher so bei einer 3. Aber auch da, das, wie viel Aussagekraft das noch hat, das kann man so ein bisschen anzweifeln.
Yes. Und ich gehe da in der Zahl auch mit. Marco, du hast dich wahrscheinlich woanders eingetragen.
Ja, bei einer 2.
Oh.
Nein. Ich bin bei einer 4. Naja, also also naja, ist die 4. Ja, es ist halt so, naja, ist irgendwie auch egal, irgendwie gerade. Also auch so blöd es klingt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch im Hotelzimmer dann irgendwie in Hamburg gesehen und ja, es hat mich jetzt nicht beeinflusst dann am Sonntag beim Marathon und ich glaube, ich bin noch zu positiv vom Marathon gestimmt, als dass ich dann irgendwie jetzt eine 3 oder sowas eintrage, aber ja, es ist, ich weiß auch nicht.
Ist Marco, irrelevant. Marco immer noch so. Im Runners High hier unterwegs, ja. Nicht im Hertha High. Naja. Ja, Stammungsbarometer steht aktuell insgesamt bei einer 2,65. Also die Leute sind dann schon insgesamt einfach ernüchtert und das hat sich, wie gesagt, auch auf die MV übertragen. Dazu, wenn ihr das nicht irgendwie gesehen haben solltet, es gibt, wie gesagt, wie Benni eben schon erwähnt hat, es gibt eine Folge von uns von gestern Abend. Irgendwann hat sie Lukas noch nachts rausgeschmissen in den Äther. Wir haben eine Folge aufgenommen zu der gesamten MV, wie üblich, mit Saskia auch wie üblich. Und deswegen werden wir auch heute quasi kein Wort dazu verlieren, weil wir da wirklich alles abgefrühstückt haben. Hört also da gerne rein. Die Folge ist lang, das stimmt, aber zumindest auf Spotify habt ihr sehr viele Kapitelmarken, weil die ja von dieser Spotify-AI, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, erstellt werden. Egal, wie man jetzt zur AI steht, sie sind da und auch wirklich gut. Das muss man einfach zugeben. Die sind sehr, sehr gut und kleinteilig. Also wenn euch da nur gewisse Themen interessieren, auch das könnt ihr da theoretisch hören. Aber deswegen wundert euch nicht, dass heute dazu nichts kommen wird. So, jetzt bleibt mir im Vorteil nur noch zu sagen, vielen lieben Dank an Klaas Berlin, Jannis BSC und Tops. Sie alle drei unterstützen diesen Podcast finanziell. Das freut mich und uns immens, bringt diesen Podcast sehr viel weiter. Und wenn ihr das auch unterstützen möchtet, dass wir jetzt sogar an 2 Tagen 2 Folgen rauskloppen, dann geht doch mal auf patreon.com/herterbase und lasst doch vielleicht mal so einen monatlichen Euro oder so da. Kleinvieh macht auch Mist. Definitiv. Deswegen würde uns das total freuen, wenn ihr das unterstützen könnt. Aber wie gesagt, es gilt, wir haben keine Paywalls oder ähnliches. Also ihr könnt auch so den ganzen Content genießen. Es ist eher eine freiwillige Sache, wenn ihr denn könnt und wollt. Und jetzt gehen wir in die Hertha-News.
Hertha-News.
Ja, und da gibt es diese Woche gar nicht jetzt so viel zu besprechen. Aber eine Sache wollen wir natürlich ansprechen, und zwar das Sondertrikot, in dem Hertha jetzt dann gegen Kiel aufgelaufen ist. Das Trikot hat ja schon eine leichte Vorgeschichte, wurde 2-mal verschoben und jetzt gegen Kiel war es dann soweit. Es ist das Trikot, das an die erste Berliner Meisterschaft von 1906 erinnern soll. Dieses schräg geteilte Trikot blau-weiß, das kennen wir auch schon ja aus den 2000ern, also gab es auch mal ein ähnliches Motiv, jetzt halt mit diesem auch altehrwürdigem H bestickt, also nicht dem typischen Hertha-Logo, keine Hertha-Fahne oder ähnliches. Und ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie auf die Produktionsdetails oder so eingehen, sondern knallhart, hier, wie heißt es immer, Real Talk heißt es doch immer jetzt auf YouTube und so weiter, Statement, Real Talk und Statement zum Hertha-Trikot. Marco, wie gefällt es dir?
Mir gefällt es gut. Also ich finde, also es ist schon ja eigentlich genauso wie das in den 2000er, das Trikot, was ja an 1906 angelehnt ist, oder?
Ja, genau.
Genau. Und ja, ich finde es gut. Also das Einzige, es sah erstmal auf ein paar Bildern so aus, als wäre das so wirklich so sehr, so seidemäßig sehr glänzend.
Mhm. Ich fand, das sah aber dadurch billig aus.
Ja, genau. Und dann aber im Spiel selbst dann am Bildschirm sah das schon sehr, sehr schön aus. Also mir hat es gefallen. Ist natürlich die Sache, ob man sich's leisten kann und will. Aber ja, nichtsdestotrotz fand ich das insgesamt ein sehr gelungenes Trikot.
Ja, der Preis war ja auch ein Thema auf der MV, wurde berechtigterweise angesprochen. Das kann man ja nicht anders sagen. Es gibt keinen Mitgliederrabatt mehr. Das heißt, Vollpreis und Vollpreis sind 100 Euro. Ohne Beflockung, dann sind wir eher bei 120. Und wenn du das Langärmelige nimmst, da ist aber auch mehr Stoff dran, dann sind das sogar nochmal 10 Euro mehr. Also ja, unter dreistellig wird es dahingehend nicht. Benni, findest du den Preis, ja, gerechtfertigt wirst du ihn wahrscheinlich nicht finden, aber könnte dir dieses Trikot mit seinem Design diese 100 Euro noch entlocken?
Der Preis ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich mich jetzt, dagegen entschieden habe, das zu holen. Ich finde nämlich auch, ich fand es von Mal zu Mal besser. Es gab ja vor dann Kaiserslautern so geleakte Fotos, die fand ich auch überhaupt nicht gut. Jetzt im Rahmen der offiziellen Kampagne fand ich es schon deutlich besser und getragen fand ich es dann tatsächlich richtig, richtig gut. Aber es ist halt, man baut sich ja dann über die Jahre auch einen gewissen Trikotfundus auf und ich will die halt auch schon zumindest gelegentlich alle mal tragen und je mehr Trikots man hat, desto schwieriger wird es halt irgendwann und dann irgendwie 100 Euro auszugeben für ein Trikot, wo ich weiß, wenn es hochkommt, vielleicht 2-3 Mal im Jahr trage ich das, tue ich mich irgendwie schwer mit. Von daher, vielleicht wenn es irgendwann mal nochmal in einem Sale ist oder sich sonst eine gute Möglichkeit da gibt, vielleicht schlägt man da nochmal zu, aber für den Moment muss ich sagen, mit den 70, 80 für Mitglieder hätte ich doch nochmal deutlich mehr drüber nachgedacht, so ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel.
Kann ich verstehen. Ich muss auch sagen, ich finde, mit jedem Mal sehen wird es besser. Ich fand auch, dass es getragen nochmal eine ganz andere Ausstrahlung hatte. Erstmal finde ich den Kragen schick. Also ich muss nicht immer einen Kragen bei einem Trikot haben, bin da jetzt gar nicht so ein Ultra, aber es kann einfach sehr schick aussehen und das tut sie in dem Fall. Dieses altmodische Haar finde ich cool und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Schriftart hinten vom Hertha BSC und auch die Art der Nummer. Jetzt muss man sich immer überlegen, ob man eine Nummer darauf haben will und das mit dem Spieler verbindet, aber wenn, dann kriegt man da eine wirklich schöne Nummer, wie ich finde, die jetzt nicht dieses typische Design hat. Also da haben sie sich schon viel überlegt und deswegen finde ich das schon, also so eine 8 von 10 würde ich wahrscheinlich sogar verteilen. Ja. Gut. Viel mehr haben wir dazu nicht zu sagen, wahrscheinlich, außer, dass es noch den schönen Fakt gibt, dass die Trikots, die von den Spielern getragen wurden beim Spiel, für einen guten Zweck versteigert werden. Das ist doch schön. Und deswegen gehen wir jetzt auch weiter. Und Frühstück noch eine Sache ab, wo wir jetzt gar nicht groß in die Diskussion gehen wollen, braucht es auch eigentlich gar nicht, denn wir werden alle sagen, dass wir das ganz, ganz super finden, denn ich möchte noch nachschieben, das haben wir gestern in der MV-Folge nicht gemacht, dass Herthas Frauen der Titel gefühlt nicht mehr zu nehmen ist, wenn sie jetzt nicht ganz viel Quatsch machen, denn am Sonntag haben sie ihr Auswärtsspiel bei Eintracht Leipzig Süd mit 2-1 gewonnen. Natürlich hat Elfie Wellhausen getroffen, wer sonst? Also deutsche Bomber. Es sind jetzt noch 3 Spiele und man hat 9 Punkte Abstand auf die zweite Mannschaft von RB Leipzig. Also man müsste alles verlieren und die Tordifferenz müsste irgendwie dann auch zum Tragen kommen. Anders ist das Ganze nicht mehr zu nehmen, aber damit man es dann wirklich rechnerisch festmachen kann, steigt am 9. Mai das nächste Heimspiel. Man kann also in einem Heimspiel den Meistertitel holen, dann gegen Erfurt und das wäre dann ja nicht nur der Meistertitel, sondern zeitgleich auch die Qualifikation für die Aufstiegsrelegation. Bislang hieß es ja immer, dass es eigentlich nur Saarbrücken werden kann. Ich weiß nicht, ob es da jetzt rechnerisch schon sicher ist, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber wie gesagt, es würde wahrscheinlich so kommen. Und ja, wie hatte Fabi Drescher auf der MV gesagt, er hat sich einen doppelten Aufstieg gewünscht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wobei man ja auch sagen kann, immerhin sind auch die Frauen U20 schon offiziell aufgestiegen. Da kann man ja auch Glückwünsche ausrichten. Die werden nächstes Jahr in der Berlin-Liga spielen. Das ist dann die vierthöchste, glaube ich. Also auch da geht's voran. Und dementsprechend, ja, Daumen gedrückt. Und dann kann man mal gucken, was in der Relegation geht und ob Herthas Frauen in der kommenden Saison tatsächlich Zweitligisten werden. Das wäre schon brutal. Also da kommen dann auch nochmal ganz andere Kaliber auf einen zu. Das muss man auch sagen. Das wäre sehr interessant mit so einer jungen Truppe, auch wenn man sicherlich aufrüstet. Aber ja, das wäre eine Aufgabe. Aber jetzt erstmal die letzten Spiele bestreiten. Ich wollte natürlich nur erwähnen, wie gesagt, dass man da diesem Meistertitel immer näher ist. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Ansonsten gehen wir direkt in die Spielanalyse.
Nur herzliche Glückwünsche.
Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Noch eine andere Sache, war nicht auch Spendet Becher rettet Leben diesen Spieltag?
Hätte ich jetzt tatsächlich im Rahmen der Spielzusammenfassung erwähnt, aber dann gehen wir einfach mal weiter. Wobei, ich glaube, man da auch nicht viel mehr verkünden kann bislang, als dass es einfach passiert ist. Die Zahlen brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. Naja, wir gehen rein.
Spielanalyse.
So, und die beginnt wie immer mit der Aufstellung. Das kennt ihr. Wir wollen jetzt nämlich erstmal besprechen, Ich habe das Spiel noch gar nicht ganz über das wir reden wollen, aber das ist euch ja eigentlich klar. Ich möchte es nur chronistenpflichtartig trotzdem erwähnen. Natürlich, wir reden jetzt über das Heimspiel gegen Holstein Kiel, so. Und jetzt beginnt natürlich immer mit der Aufstellung. Josip Rekalo war zurück in der Startelf, nachdem er seine Rotsperre abgesessen hatte. Und er begann zusammen mit Mikael Cuisance. Das gab es so in der Form, glaube ich, gefühlt noch gar nicht, dass sie zusammen in der Startelf standen. Zumindest erinnere ich mich da wenig dran. Cuisance ersetzte den rot gesperrten Eichhorn. Und ansonsten kann man erwähnen, dass Seevolk von Beginn an spielte rechts. Gechter ersetzte Leistner in der Innenverteidigung. So sah dann die Startelf aus. Viel mehr ist nicht zu erwähnen, bis auf, naja, Leon Jensen und Gröning waren nicht im Kader. Aber das kennen wir mittlerweile. Das sollten jetzt keine großen Überraschungen sein. Zum Spiel selbst, du hast es vollkommen richtig erwähnt, Marco. Es gab jetzt wieder die allseits beliebte Aktion Spendet Becher, rettet Leben, die ja auch von der Kieler Fanszene mitgetragen wurde. Und wir hoffen natürlich, dass da sehr viel zusammengekommen ist. Wobei, wie gesagt, ich meine, dass die Zahlen noch nicht veröffentlicht sind, wie viel da zusammengekommen ist. Das dürfte in den nächsten Tagen der Fall sein. Wenn ihr euch darüber weiter informieren möchtet, gibt es dazu auch einiges auf Herthas Homepage und es gab auch ein Infovideo auf den sozialen Kanälen, welcher soziale Zweck da unterstützt wird. Also wer schon mal Paul Seguin auf dem Pferd sehen wollte, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Zur Spielzusammenfassung selbst. Also Kiel kann man sagen, nach den letzten guten Wochen fand jetzt eher nicht so ins Spiel. Woran das lag, können wir ja gleich besprechen. Viel eher war es so, dass Hertha von Anfang an die deutlich bessere Mannschaft war, nach 60 Sekunden sogar in Führung ging. Aber dieses Tor von Josip Rekalo musste dann aufgrund einer Abseitsentscheidung zurückgenommen werden. Dann war das Spiel auch durchaus nicht nur von der Kontrolle geprägt, sondern ja auch durchaus von Fouls und drei frühen gelben Karten. Also Cuisance und Seevolk sahen sehr früh gelbe Karten. Rosenbaum bei Kiel wiederum auch. Und ansonsten ging es dann darum, dieses 1:0 zu erzielen. Wir wissen alle, dass das nicht folgen sollte, aber es hätte sich vom Spielverlauf her angeboten. Seguin in der 12. Minute, Rehse in der 15. Minute verfehlten aus der Distanz nur knapp. Letzterer war dann anschließend auch immer wieder mit Solos und Flanken wichtig. Er hatte auch in der 37. Minute eine sehr gute Chance, Fabi Rehse, aber da hielt Weiner die Null. Das sollte er auch noch ein, zwei Mal darüber hinaus tun. Es dauerte dann bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis er die nächste Chance auf das Führungstor hatte. Allerdings, ja, nur vermeintlich, denn auch darüber werden wir heute, glaube ich, nochmal kurz reden. Es hätte die Chance aufs 1:0 durch einen Elfmeter gegeben. Linus Gechter wurde im Kieler Strafraum gefoult. Daran war auch nichts zu mäkeln. Aber Flankengeber Seevolk stand gefühlte 3 Minuten vorher schon mal im Abseits. Und meine Kamera das ist immer noch sehr, sehr anstrengend. Es tut mir sehr leid. Wir kriegen das irgendwann noch hin. Nochmal kurz, Seevolk stand im Abseits, das wurde gecheckt. Im Stadion hat man das wahrscheinlich wieder wunderbar mitbekommen, wie ich mir vorstellen kann.
Man hat es nicht mal am Bildschirm richtig mitbekommen.
Das stimmt, da hat man auch lange gerätselt. Das wurde noch ganz kurz vor der Halbzeitpause noch so hinterhergeschmissen von Sky, weil die auch, glaube ich, irgendwie lange suchen mussten. Naja, auf jeden Fall wurde dann der Elfmeter zurückgenommen und es wurde nicht kurz vor der Pause auf 1:0 gestellt. 0:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang waren die ersten 5 Minuten die fast schon umkämpftesten in dieser Partie, würde ich sagen. Also da war Kiel kurz mutig, aber ab der 50. Minute war dann auch wieder alles unter Kontrolle bei Hertha. Es gab weitere Gelegenheiten. Lukas Schuler verfehlte nach Karbovnik-Steckpass in der 56. knapp das Tor. Cuisance ließ dann kurz danach die Führung liegen. Da warf sich Ivesic in der 61. Minute noch in den Schuss auf der Linie und klärte. Und es stand weiter 0:0. 2 Minuten später aber sollte Holstein Kiel dann das 1:0 erzielen aus dem absoluten Nichts. Langer Einwurf, Ablage, Hertha ist den Schritt zu spät und Terkelsen verwandelt zum 1:0. Wie gesagt, das war auch der erste Torschuss von Kiel. Fortan war Hertha also umso mehr gefordert, das Tor zu erzielen, diese Niederlage noch abzuwenden. Aber ob es Rehse war, ob es Cuisance war, ob es Brekalo war, ob es nach Standards Marton Dardel und Dinos Gechter waren oder David Kovnatski in der 88. Minute, wirklich niemand sollte dieses verdammte Tor erzielen. Und so ging es nach 23:6 Torabschlüssen mit logischerweise 0:1 aus. Ja, und darüber wollen wir jetzt natürlich inhaltlich reden. Benni, magst du beginnen vielleicht? Wo würdest du ansetzen wollen?
Kann ich gerne machen. vorher auch hier der Disclaimer, dass irgendwie, es ist halt jetzt das dritt-, viertletzte Saisonspiel. Das hat sportlich nicht mehr die Bedeutung. Von daher gibt es jetzt irgendwie nicht so, also für mich jetzt nicht ganz so viele neue Erkenntnisse, die sich draus ziehen lassen. Wovon ich tatsächlich sehr überrascht war, ist, wie gut das mit der Aufstellung insgesamt funktioniert hat.
Ja.
Sons hatte ja schon mal eine Weile auf der 6 gespielt. Das, ja, war ja damals mehr so eine Notlösung und hat selten so richtig funktioniert. Und ich weiß auch, dass vor ein paar Wochen Stefan Leite relativ klipp und klar gesagt hat auf einer Pressekonferenz, dass wir Cuisance nicht mehr auf der 6 sehen werden. Das war allerdings, bevor Brekalo so sehr, wirklich sehr gute Leistung auf der 10 abgeliefert hat. Und bei einem Formtief, was Cuisance ja so durch die gesamte Saison und ich finde erst recht in der Rückrunde hat, ist das ja immer noch ein sehr guter Fußballer, den du nach Möglichkeit irgendwie auf dem Feld haben möchtest. Und wenn jetzt Eichhorn eh schon ausfällt, bietet sich das grundsätzlich an. Ich war vor dem Spiel ein bisschen skeptisch, weil Kiel ja eigentlich eine Mannschaft unter Tim Walter ist, die sehr offensiv denkt, die sehr für den Ball hat, die sehr spielbestimmt ist. Ja. Und ich mir eigentlich auf der 6 dann jemanden gewünscht hätte, der ein bisschen besser noch gegen den Ball ist. Also Cuisance macht das meist gut gegen den Ball, aber er ist halt kein typischer Sechser. Dass Hertha dann so dominierend ist, fand ich sehr überraschend und da hat sich das dann voll ausgezahlt mit Cuisance, weil du im Endeffekt hast du die Viererkette, dann hast du Seguin davor als Ballverteiler und dann hast du ja fast eine zweite Viererkette mit Reese, Brekalo, Cuisance, so beide auf so einer 10 ungefähr, Winkler außen und noch einen Shooter vorne. Ich glaube, viel offensiver wird es bei Hertha nicht und also das Spiel war ja an sich, wenn man mal alles andere, die Saison und so weiter ausblendet, ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Und das lag, finde ich, mit an Cuisance, der auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat, finde ich. Der endlich mal wieder Aktionen am und im Strafraum hatte. Ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit gab es einen sehr guten Steckpass durch. Den dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Schuler wahrscheinlich, so leicht neben den spitzer Winkel, ja, aber neben den Pfosten gesetzt hat. Und einfach, er war ein Aktivposten und ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert mit ihm und Brekalo zusammen.
Absolut, also finde ich auch. Und ich möchte auf jeden Fall an deinem generellen Fazit anknüpfen. Ich fand, dass das wirklich ein echt gutes Spiel, also fast schon sehr gutes Spiel von Hertha war. Eines der besten, würde ich fast in dieser Saison sagen.
Soweit Schalke das Beste der Rückrunde. Also mir fällt jetzt...
Ja.
Und ja. Freiburg-Pokal, was ich nicht so, also Ligaspiel, sagen wir Ligaspiel.
Da würde ich mitgehen.
Aber mir fällt spontan nichts Besseres ein.
Da würde ich mitgehen. Ich habe ja oft in den letzten Wochen gesagt, dass man sich, also damit meine ich die Spieler und Verantwortlichen, viele Spiele auch echt schön geredet hat und ich nicht fand, dass es an der Chancenverwertung per se lag. Aber dieses Mal würde ich dieses Argument definitiv gelten lassen. Denn Hertha hat, finde ich, mit und gegen den Ball fast alles richtig gemacht. Und dass dieses Spiel verloren geht, ist wirklich aberwitzig. Das liegt, wie gesagt, zum einen auch an der Arbeit gegen den Ball, mit der können wir ja vielleicht kurz beginnen. Ich finde, also, du weißt ja, dass Tim Walter, Kiels Trainer, taktisch ein Dogmatiker ist. Der will immer, dass seine Mannschaft flach aufbaut. Man hat da auch sehr gute Abläufe drin. Das muss man ja sagen. Das kann Tim Walter auch einfach sehr gut. Der macht das nicht. Der sagt nicht, ja, geht's raus, spielt's Fußball und will's dann flach, sondern er gibt den Spielern da auch viel an die Hand. Und irgendwann hat man Kiel nur noch lange Bälle schlagen sehen. Und wenn du das schaffst gegen eine Walter-Mannschaft, dann musst du irgendwas sehr richtig gemacht haben. Mir ist es insgesamt zu billig, von einigen zu sagen, boah, war Kiel schlecht an dem Tag. Ich glaube nicht, dass das per se an Kiel lag. Kiel war in den Wochen zuvor die zusammen mit Schalke die formstärkste Mannschaft. 10 Punkte aus 4 Spielen. Die haben davor Kaiserslautern, glaube ich, 3-0 sehr klar geschlagen. Die waren formstark, die waren mutig an sich eingestellt. Und ich glaube, dass da so wenig kam, lag schon an Herthas Verhalten gegen den Ball. Man war sehr engagiert im Anlaufverhalten, aber auch nie kopflos, dass man jetzt alles wie wild angelaufen hat, um sich dann zu entblößen, sondern man hat immer Kiel quasi die Chance gegeben, dass der Ball zwischen den Innenverteidigern pendeln darf. So. Es ist immer quasi, also Hertha hat im 4-4-2 gegen den Ball gespielt, das heißt, du hast zwei Spieler, die die Dreierkette anlaufen Und du wusstest aber, du bist ein Mann weniger in dieser Formation. Deswegen läufst du nicht wie bescheuert an, weil du dann einen Raum komplett öffnest, sondern du hast ihn immer so angelaufen, dass der Verteidiger, der musste weiterpassen, weil sonst wäre es vielleicht riskant geworden. Aber er hatte nicht genug Zeit, um jetzt da irgendwie einfach zu spazieren oder ähnliches. Und das war gut abgestimmt, weil man so wiederum insgesamt noch gut genug gestaffelt war, um eben keine Räume zu entblößen. Und so war Kiel dazu gezwungen, wenn jetzt nicht ein Innenverteidiger das vollkommene Risiko gegangen wäre, lange Bälle zu schlagen. Und dafür hat man zum einen nicht den richtigen Mittelstürmer bei Kiel, aber dann hat Hertha auch da ja durchaus seine Stärken mit gewissen Verteidigern. Und so muss man wirklich sagen, wie ich finde, hat, also Hertha hat ein super Kettenverhalten, war super diszipliniert. Man hatte da einfach eine sehr gute Antwort auf das, was Kiel machen möchte mit Ball. Und das ist die größte Stärke von Tim Walter. Und das möchte ich schon herausarbeiten, dass man da erstmal sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Und das mündete letztendlich darin, dass Kiel am Ende bei 0,28 Expected Goals war und nach der ersten Halbzeit sogar 0,00. Also, wie gesagt, wir haben über 6 Schüsse geredet. Davon waren, glaube ich, irgendwie 2 aufs Tor, wenn überhaupt. Mhm. Also, man hätte einen Gegner nicht kälter stellen können gegen den Ball.
Was mir echt auch positiv aufgefallen ist, wie oft Hertha-Spieler das, also Bälle abgefangen haben. Also wenn mal ein etwas vertikalerer, langer, stimmt, also nicht ein hoher langer Ball, wie gesagt, da waren wir auch einfach personell besser aufgestellt, aber wie oft man so eine 30-Meter-Pässe irgendwie antizipiert hat und da reingespritzt ist. Ich fand, Seefried hat in der Hinsicht ein extrem gutes Spiel gemacht.
Oh ja.
Das ist ja auch einfach, also da merkst du vielleicht auch, dass die gegen den Ball gut vorbereitet waren, weil man wusste halt, was für Pässe kommen und das eben schon antizipieren konnte und dann ja auch häufiger darüber in Umschaltsituationen wieder gekommen ist. Und das ist ja dann auch eine Art, wir haben ja die letzten Wochen häufig hier die Art des Fußballs kritisiert. Ich finde auch nach wie vor zu Recht, wenn du das so mit Leben füllst, dass du ja wirklich dann so aktiv verteidigst, dass du nicht wartest, dass man mal einen Zweikampf gewinnt, sondern dass man halt wirklich von sich aus Ballgewinne hat, weil man eben den Gegner in der Vorwärtsbewegung erwischt, dann kommst du auch noch wieder deutlich besser ums Umschalten. Und wenn du schaffen würdest, das Spiel für Spiel zu rekreieren, dann würden wir, glaube ich, die eine oder andere Diskussion auch gar nicht führen.
Ja, und ich finde auch genau das, was du gesagt hast, Marc, mit der Kettenbewegung und Abständen zwischen den Ketten war halt wirklich sehr, sehr gut. Also nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite insgesamt wirklich sehr stimmig. Also sobald die erste Kette von uns überspielt worden ist, gab es schon in anderen Spielen, dass es wirklich sehr, sehr einfach war für den Gegner, entweder in die Umschaltsituation zu kommen oder generell insgesamt 10 Meter Radius der Zehner aufdrehen konnte und dann ein gewisses Spielfeld vor sich hatte, um dann mehrere Anspielstationen irgendwie zu suchen und anzuspielen. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Einmal, was du gesagt hast, Benny, Seefeld hat da wirklich sehr, sehr viele Zweikämpfe einfach gewonnen, aber auch Kabownik, also beide Außenverteidiger haben einfach die Außenspieler auch kalt gestellt und dadurch, dass, wie ich finde, Marton Dardai und Linus Gechter wirklich auch sich getraut haben, offensiv zu verteidigen und dann nicht zu sehr in die Rückwärtsbewegung zu gehen, sondern dann auch die Linie zu halten und eher offensiver zu stehen als Innenverteidiger, hat es wirklich extrem gut funktioniert. Und was ich auch immer als so Indikator festmache, ist so diese zweiten Bälle, die wir auch oft gewonnen haben. Also entweder standen wir richtig oder wir haben es einfach geschafft, direkt am Mann dran zu sein bei Kiel und dadurch dann den Ballgewinn zu erzwingen. Und das war ja mit Grund dafür, dass wir wirklich viele, viele Chancen hatten, überhaupt ins letzte Drittel von Kiel zu kommen, was wir dann auch geschafft haben. Klar, über Chancenverwertung und sowas, das werden wir noch besprechen, aber insgesamt so bis zum letzten Drittel die Kombination und aus Ballgewinn und dann auch in das letzte Drittel zu spielen, das hat mir wirklich gut gefallen und im Vergleich zu anderen Spielen, wo man ja dann auch ja zu Recht dann Leitels Fußball und Taktik kritisiert hat und generell den Spielstil, aber so war das. Wenn es so funktioniert und dann auch auf lange Sicht gesehen, dann ist es wirklich auch positiv zu benennen.
Ja, dann sind wir ja beim Spiel mit dem Ball, denn das ist wiederum der andere Indikator, wenn ein Walter-Team irgendwann vom hohen Pressing absieht, dann hast du auch mit Ball irgendwas richtig gemacht. Also Kiel hat ja anfangs schon versucht, Hertha sehr aggressiv anzulaufen, weil auch das ist deren Spiel. Aber sie haben davon abgesehen, zum einen, weil Hertha, und da zeigt sich dann ja natürlich diese Umschaltstärke, weil sie mit langen vertikalen Bällen das sofort überspielt haben. Also allein die erste Minute mit dem Fasstor. Und damit flößt du dem Gegner natürlich auch Respekt ein. Und dann muss er sich überlegen, ob er dich hochpresst. Deswegen sage ich ja immer, du darfst ja vielleicht, also dein Kern darf ja das Umschaltspiel sein. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, weil jetzt zum Beispiel Kiel in dem Spiel dann irgendwann so, ich weiß nicht, ob das so ab der 20. Minute oder so war, hat eben Kiel nicht mehr hochgepresst, weil sie wussten, die überrennen uns. So. Dann ziehen sie sich zurück. Und dann musst du ja auch einen Plan haben, weil dann darfst du ja nicht dich danach hinstellen. Und das ist auch leider oft genug ja in der Saison passiert und hast gesagt, ja, irgendwie haben wir uns dann schwer getan. Ja, aber ihr seid Hertha BSC, es wird genug Teams in dieser Liga geben, die euch genau das anbieten, besonders in Heimspielen. So, wie gesagt, die schlechte Heimbilanz ist ja ein Indikator dafür, dass du dich im Spiel mit Ball schwer tust gegen tiefer stehende Gegner. Und das hat man dieses Mal, wie ich finde, eben nicht getan. Ich finde, also zum einen hat man das hohe Kieler Pressing nicht nur überspielt, sondern man war auch ballsicher in den Momenten. In solchen Situationen ist natürlich Paul Seguin super wichtig, aber dass du auch zwei spielstarke Innenverteidiger mit Marton Dardai und Linus Gechter hast, ist wichtig. Ich fand aber besonders interessant da die Rollen von Cuisance und Brekalo, die für diese Situation unglaublich wichtig waren, weil die sich mehr oder weniger wie so zwei Achter positioniert haben. Und dadurch immer wieder in diesem vertikalen Halbraum quasi anspielbar waren für die Innenverteidiger und oder auch teilweise Außenverteidiger oder unterschiedlich, je nachdem, was gerade gewünscht war. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass sich die beiden so gut bewegt haben. Das wirkte abgestimmt und der Gegner wusste auch nicht, wem er jetzt hinterherlaufen soll. Und das macht dann natürlich auch unberechenbar, wenn du zweimal so eine individuelle Klasse in dem Moment hast, beide aufdrehen können. Da gab es auch schöne Positionswechsel teilweise mit einem auch agilen Martin Winkler, der dann etwas eingerückt ist. Dann ist Cuisance nach rechts außen gegangen, hat dann manchmal die Flanken reingeschlagen und da hatte Kiel keine Antwort drauf. Also diese Kombination aus Cuisance und Brekalo als so eine Art Achtergespann im Ballbesitz, das hat sehr gut funktioniert. Damit konnte man endlich mal flach, das ist ja ein Zauberwort, flach ein Pressing überspielen. Das hat ja Hertha gefühlt nie hinbekommen. Und das finde ich, ist eine, es war jetzt ein Spiel, aber jetzt einfach an sich gesagt, eine klare Weiterentwicklung zu anderen Auftritten, die man bislang gesehen hat. Da hat man Kiel ins Leere laufen lassen und wenn man das so mit Leben füllt, auch da das Übergangsspiel, dass man auch da eine Verlässlichkeit drin hat und nicht hofft, naja, der eine lange Ball muss halt ankommen, sondern wir wissen verlässlich, dass da Bälle ankommen und dass sie weiterverarbeitet werden. Auch dann zwingst du den Gegner Probleme auf. Das ist ja oft das Problem, was man ganz oft sich gefragt hat, Vor welche Herausforderungen stellt Hertha BSC gerade den Gegner? Und in dem Fall hat der Gegner richtig Stress, wenn Cuisance und Brekalo aufdrehen können. Aber das musst du halt richtig vorbereiten und das ist in dem Spiel passiert.
Ja, also genau das, was du gesagt hast. Dadurch, dass Brekalo auch durch Cuisance Fähigkeiten dann auch natürlich den Zehnerraum zu bespielen, die Möglichkeit hatte, dann auch nach außen zu ziehen und sich dort anzubieten, war es halt extrem schwer für die Sechser von Kiel überhaupt irgendwie Cuisance und Brekalo zu greifen, was dann auch noch die Variabilität insgesamt in unserem Offensivspiel ja echt enorm weitergeholfen hat, jetzt durch die Fähigkeiten von Brekalo. Deswegen so hätte ich das schon gerne öfter gesehen in der Saison. Und dadurch, dass du dann natürlich auch so eine Tiefe hast auf der Sechs durch Eichhorn, klar durch Sessa, der jetzt auch in Form gekommen ist in den vergangenen Spielen und auch Leistung gezeigt hat. Also ja, wäre das von Anfang an in der Saison irgendwie Brekalo da gewesen, wäre das für unser Offensivspiel auf jeden Fall deutlich, deutlich besser gewesen.
Absolut, also man hat in dem Spiel nochmal deutlich gezeigt bekommen, auf welches Level ein Josep Brekalo Herthas Spiel ziehen kann. Also was der im 1 gegen 1 macht, wie der Räume erkennt, wie ballsicher der ist, das ist schon einfach ein anderes Level. Zeitgleich habe ich mich in dem Spiel erwischt, wie ich so dachte, ja, aber wieso hat man diese Art von Spiel gefühlt vorher nie gesehen? Das ist, weil man hat ja zum Beispiel, man hat ja einen Kevin Sessa im Kader.
Ja.
Ist das jetzt ein Josep Brekalo? Nein. Aber er hat schon diese Anlagen, sich intelligent in Halbräumen zu bewegen und dann aufzudrehen und den Ball zu tragen. Das macht ja ihn durchaus aus. Und das ist wieder, da ist wieder mein Kritikpunkt so ein bisschen indirekt, dass mir manchmal bei Stefan Leitl die Vision fehlt, auch in einzelnen Spielern, dass er gewisse Dinge erst als machbar sieht, wenn er den einen absoluten Topspieler hat und da vielleicht nicht die Geduld entsteht, die ersten 10 Spiele das mit Kevin Sesser zu probieren. So, denn das ist ja nicht passiert. Und ja, also, und man wird eben nicht immer diese Klasse von dem Brekalo bekommen und es wird Momente geben, dass man solche Spieler auch entwickeln muss. So, da habe ich mich so ein bisschen bei erwischt, aber positiv gesagt, wie gesagt, ich fand das Spiel mit Ball so viel sicherer, so viel logischer, so viel variantenreicher und dadurch hat man immer wieder eben nicht nur aus Umschaltsituationen heraus, sondern durch eigenes Ballbesitzspiel super gefährliche Chancen entwickelt.
Wenn wir bei der Offensive sind, würde ich gerne mal über die Chancenverwertung sprechen.
Ja.
Weil, also im Gegensatz, also das Thema kam ja letzte Woche schon auf von Braunschweig, wo ich halt sage, das sind zu wenig Chancen, um sich dann über die Chancenverwertung zu beschweren. Das war halt diesmal fundamental anders. Und das Spiel hat halt wirklich nochmal extrem gut aufgezeigt, wo, finde ich, für den Sommer einer der größten Baustellen, wenn nicht sogar die größte Baustelle in der Kaderplanung ist. Du brauchst halt eigentlich zwingend einen neuen Mittelstürmer.
Da führt kein Weg dran vorbei.
In diesem Spiel auch wirklich alle durch die Bank weg da versagt haben. Also man kann es nicht anders bezeichnen. Und ich finde, das spiegelt auch die Saison beziehungsweise die einzelnen Spieler insgesamt sehr, sehr gut wider. Ein Rehse ist zurzeit überhaupt nicht mehr der Finisher, der er, finde ich, vor allem in der Rückrunde letztes Jahr, aber auch zum Teil in seiner ersten Saison bei uns war. Allein der hätte ja 2 Tore, glaube ich, machen können bis müssen.
Ja, 1 auf jeden Fall.
Bei Schuler ist es bekannt, dass der durchaus Stärken hat, aber dass eben der Abschluss, und da kommt es bei einem Mittelstürmer mit am meisten drauf an, ist halt einer seiner größten Schwächen. Also ich finde, es ist ja schon mal lobenswert, wie oft er in Abschlusssituationen kommt, auch in diesem Spiel wieder. Aber wenn er die halt nicht macht, das ist problematisch. Ich erinnere mich da exemplarisch an einen Einwurf, wo ich glaube, das war sogar Rehse, der das richtig gut sieht, dass Schuler frei quasi vorm 16er steht und er schickt ihn da und die Ball-An- und Mitnahme von Schuler ist ein so dermaßener Unfall, dass ihn 3 Kieler wieder einholen auf den 2 Metern, die er da bis zum Tor noch laufen muss. Ein Mathe Winkler ist nicht dafür bekannt, ein Clinical-Finisher zu sein. Der hat ab und zu absolute Traumtore drin und manchmal lässt er halt die größten Dinger liegen. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, wo er sich jetzt so in den nächsten 1-2 Jahren mit am meisten steigern muss. Und Cuisance ist diese Saison, hat er schon ein Saisontor? Ich glaube nicht,
ich glaube,
oder?
2 hat er.
Okay, aber dann aus der Hinrunde auf jeden Fall.
Ja.
Brekalo hat sein Tor gemacht, kann man eigentlich sagen. Da war halt leider Schuler vor allem abseits. Und auch die Spieler, die reinkommen, also ein Kovnatski, dem fehlt sein Mojo halt leider komplett. Ich habe jetzt heute erst in der Wiederholung gesehen, die Chance, die er da am Ende hat liegen lassen, ist im Stadion leider, obwohl ich diesmal sogar ein bisschen mittiger war, habe ich das in der Situation nicht so richtig erkannt. Das ist ja Hanebüchen.
Das ist wirklich so ein Gerassi verfehlen vom...
Ja, wobei der ja 2-stellige Saisontore hat, ne?
Nee, ich meine nur die Chance gegen von ihm, als er noch bei Köln gespielt hat.
Ja. Ach so, okay. Ja. Gechter, finde ich, der hatte diese Saison bestimmt 5 Standardsituationen, wo er frei aufs Tor köpfen kann aus ein paar Metern. Der hat keins dieser Dinger gemacht. Und also auch hier, den muss er also mal mindestens aufs Tor bringen. Das ist halt einfach, momentan hat dieser Kader keinen Spieler, wo man sagen kann, der macht ja aus 4 oder 5 guten Chancen, macht halt jetzt 2 bis 3 Tore. Und ich bin echt gespannt, wie man das im Sommer lösen will, weil Stürmer sind somit das Teuerste, was es gibt. Und da das Auge wie in Magdeburg, zwar mit einem Zukowski, das sehe ich bei Hertha noch nicht. Und es geisterte ja schon jetzt das Zitat rum, dass man keine Ablösen wird zahlen können. Da bin ich mal abwarten, je nachdem, wieso die Transfererlöse auch sind. Ich meine, momentan weiß Hertha ja noch nicht, welche Spieler sie für welches Geld loswerden. Und wenn du genug Geld einnimmst, dann wirst du ja zwangsläufig auch eine bestimmte Menge an Spielern wieder reinholen müssen und dann wirst du nicht alles nur mit ablösefreien Spielern regeln können. Aber man wird jetzt sicher keine 3 Millionen für einen Stürmer ausgeben können. Das würde ich tatsächlich ausschließen. Und von daher, ja, mal schauen, wie das nächstes Jahr wird.
Ja, also ich habe mich da auch mit meinem besten Freund unterhalten und es ist halt krass, dass wir auch in der Paldaray-Zeit hatten wir halt einen Ibisevic, der halt einfach aus zwei Chancen zwei Tore gemacht hat.
Oder genau,
Tabakovic. Und trotz des Spielstils damals haben wir dann halt trotzdem geschafft, auch die Ergebnisse einzufahren. Und das fehlt halt enorm. Also da merkt man wirklich, wie, und das haben wir auch vor der Saison gesagt, das sagen wir immer wieder, ein Stürmer in der zweiten Liga, wenn der nicht seine 12, 13, 14, 15 Buden macht, dann kannst du nicht aufsteigen. Also 12 wahrscheinlich noch zu wenig, aber 15 plus muss der eigentlich machen, der Stürmer, damit du eine realistische Chance hast, dann auch um den Aufstieg mitzuspielen. Und das haben wir halt nicht. Und das ist halt natürlich dann schwierig, wenn auch andere Faktoren dazukommen, die du ja schon genannt hast, Benny, mit Reese, der jetzt auch gerade nicht der Abschlussspieler ist, weil er auch nicht in diese Situation kommt, wie jetzt zum Beispiel in der Rückrunde letztes Jahr. Aber natürlich muss ein Schuler, muss ein Reese, muss ein Winkler, muss ein Marton, muss ein Gechter, die müssen alle ihre Tore da machen, Cuisance, in diesem Spiel. Und ja, es ist zum Haare raufen, wenn man dann überlegt, wie viele Situationen es gibt, wo Schuler gefühlt einfach nur im Fallen schießt und ich gefühlt irgendwie seine Schusstechnik basiert darauf, irgendwie im Fallen dann zu schießen. Und ja, das Einzige, was du auch gesagt hast, was man ihm positiv auslegen kann, ist, dass er die Laufwege anbietet. Es gab nämlich in der Situation in der zweiten Halbzeit von Kovnatski, wo er auch einen Stecker gespielt bekommt, weil er so antäuscht, aber ich weiß gar nicht, wer den Stecker gespielt hat, auf jeden Fall, dass man denken könnte, er bietet jetzt den Laufweg in die Tiefe an, zieht dann aber nicht voll durch und ein Schuler schafft es schon, der hat schon einen Instinkt für die Räume, für die Bewegung, aber alles, was davor und danach passiert, ist halt sehr, sehr ausbaufähig bei ihm. Von daher, ja, ist es schon enorm und dass die Chance von Kovnatski, also dann muss man ja gar nicht anfangen, darüber zu reden, dass er eigentlich nur stehen bleiben muss und den Kopf hinhalten muss und nicht irgendwie versucht, den noch zu setzen, weil er sieht, er ist genau in der Mitte eigentlich fast des Tores und kann einfach nur seinen Kopf hinhalten, um den Ball reintropfen zu lassen. Also, ja, was da los war und also in seinem Kopf und generell ist es.
Es hat ja auch Stefan Leitl, der wurde auf der PK vor dem Spiel auf Kovnatski Schuler angesprochen und hat auch nochmal gesagt, dass, relativ deutlich gesagt, dass diese Saison und diese Rückrunde sehr im Kopf von Kovnatski steckt. Also, dass der regelrecht verkrampft, weil der so verbissen dann in dem Moment ist, weil es einfach nicht läuft und er es erzwingen will und dass ihm einfach die Lockerheit fehlt. Und das ist in dem Moment, dann kannst du ein ganz toller Fußballer sein. Das ist dann Kopfsache. Also du hast es Mojo genannt, Benny. Das wissen wir alle, besonders für einen Mittelstürmer, das Ding. Nicht nachdenken, Instinkt dann irgendwann walten lassen und es dann nicht verkomplizieren. Und diesen Spieler hat Hertha diese Saison einfach nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Fabrese steht auf Platz 15 der besten Torschützen in dieser Zweitligasaison. Und davon sind, glaube ich, also von seinen 10 Toren müssten mal mindestens 4 Elfmeter sein. Also das ist schon krass. Schalke hat mit Karaman einen 13-Tore-Stürmer. Auch wenn er nicht im Mittelsturm spielt. Paderborn hat mit Bilbia einen 14-Tore-Stürmer. Hannover hat mit Kellmann 14 Tore. Elversberg hat mit in der Hinrunde Ebdo Talib mit 12 gehabt. Der ist jetzt halt dann gegangen. Aber dann hat auch Petkov 11. Und Darmstadt hat natürlich vor allem Isaac Liedberg mit 15 Buden. So, also die vor einem stehen, haben irgendwie diesen einen Torjäger. Das muss nicht immer der Mittelstürmer sein, der klare. Aber per se haben diese Mannschaften vor Hertha alle ein Spieler, der mehr Tore geschossen hat. Und wie gesagt, da dieses Spiel war. Also ich fand es auch von Lisa de Reuter nicht richtig, nach dem Spiel jeden Spieler darauf anzusprechen, dass dieses Spiel doch ein Sinnbild der Saison gewesen sei, weil das stimmt.
Wirklich.
Das stimmt für mich nach wie vor einfach nicht, weil sehr oft der Fall, also man muss mal sagen, dass die in der Hinrunde die Siegesserie und auch Teile der Rückrundenserie, die man hatte, maßgeblich davon profitiert haben, dass man da übereffizient war. So. Also wir erinnern uns an das Hinspiel gegen Kiel, was man auf keinen Fall hätte gewinnen müssen, an das Hinspiel gegen Braunschweig, an das Hinspiel gegen Düsseldorf. Das sind alles Spiele gewesen, die man auf keinen Fall hätte gewinnen müssen. Das war pure Effizienz mit teilweise Traumtoren wie dem von Krattenmacher da gegen Düsseldorf in letzter Sekunde. Also das ist mal das eine. Und auch in der Rückrunde die Spiele, die man jetzt zuletzt nicht gewonnen hat, da wurde gesagt, das war für mich eine Scheindebatte. Man hätte eigentlich über Effektivität reden müssen, hat sich es aber leicht gemacht und über Effizienz geredet. Auch gegen Kaiserslautern fand ich das nicht gerechtfertigt, da so sehr auf der Effizienz herumzuhacken, weil auch da empfand ich die Torchancen als nicht so gut. In diesem Spiel aber hattest du wirklich Hochkaräter und eben auch mehrmals schön herausgespielte Hochkaräter. Und dann hat man tatsächlich eigentlich alles dafür getan, um im Anschluss sagen zu können, also heute war es wirklich wie verhext und heute war es wirklich Pech. Gut, jetzt sind wir bei der nächsten Debatte. Immer Pech ist Unvermögen und dann reden wir über individuelle Qualität. Das ist ein weiterer Fakt. Aber für das Spiel genommen lasse ich dieses Mal, wie gesagt, dieses Argument gelten, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, was man gegen den Ball und mit Ball so viel besser hätte machen sollen. Gegen einen nach wie vor ja guten Gegner, da braucht man nicht drüber reden, auch Kiel ist so schlecht und ach, die stehen doch in der Tabelle da. Das ist mir zu billig. Und also irgendwann konnte man es tatsächlich nicht mehr fassen. Also wie gesagt, spätestens bei dieser Kownacki-Chance. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wirklich,
da habe ich auch einfach nur laut gelacht und habe den Kopf geschüttelt, weil ich war wirklich, okay, wir können jetzt auch noch 5 Stunden spielen, wir können jetzt auch noch, keine Ahnung, XG-Wert von 10,5 haben, da wird kein Tor fallen. Also
und dann ist natürlich die größte Pointe, dass du dann in der 63. sogar das 0-1 kassierst, ja. aus einer Situation, wo ich auch wieder sagen würde, es ist schwer, der Mannschaft da einen Vorwurf zu machen. Das ist ein langer Einwurf und dann ist immer die Frage, wie tropft der runter im Strafraum? Und da ist er halt perfekt runtergetropft. Ja, du könntest die Mikrokritik an es war Karbovnik anführen, ja, der da nicht ganz am Mann ist, aber der hatte zeitgleich auch einen Mann noch im Rücken, musste also ein bisschen spekulieren und kommt dann halt diesen Schritt zu spät. Also ja, es war, und dann kann, es gibt eine Welt, in der dort das Tor zurückgenommen wird aufgrund eines Handspiels, glaube ich. Musst du nicht machen, aber es gibt eine Welt, in der das schon mal passiert ist.
Also Torstensson, remember.
Ja, Torstensson gegen Darmstadt. Sehr diskutabel. Also exakt. Ich meine, er spielt ja den Ball eigentlich mit der Hand zu seinem Mitspieler. Klar kann man darüber sprechen, okay, es ist eine natürliche Handbewegung und das ist jetzt nicht mega unnatürlich und sonstiges, aber also es gibt, glaube ich, schon sehr, sehr viele Situationen in der Vergangenheit, wo dort auf Handspiel gepfiffen wurde oder entschieden wurde.
Plus natürlich 5 Hertha-Spieler noch dazwischen, ne, an denen der Ball alle vorbeigeht.
Ja, das kommt noch dazu und natürlich kommt auch dazu, wie gesagt, die Szene, die VAR-Entscheidung bezüglich Seevolk, da können wir jetzt ja gerne kurz drauf eingehen, wenn wir gerade schon bei Pech und was hätte sonst noch alles passieren können sind. Wie gesagt,
ganz kurze Frage, ich will einmal das irgendwie so vielleicht als Aufhänger machen.
Ja.
Weil ich war immer der festen Überzeugung, ah okay, aber Seevolk, er ist nicht in Ballnähe und er geht nicht aktiv zum Ball und er steht ja dann passiv im Abseits. Weil, also dann ist die Debatte, okay, der Kieler köpft zwar den Ball raus, aber das ist sozusagen nicht entscheidend dafür, dass Seevolk dann wieder aktiv wird und dadurch wird dann die Abseitsstellung gepfiffen. Weil das, also ich habe mich gefragt, wie kann es denn sein, dass ein Spieler, der nach einer Abwehraktion dann nicht mehr im Abseits steht bei dieser Abwehraktion und davor zwar im Abseits steht, aber wirklich 4 Meter vom Ball entfernt und nicht eingreift und den Spieler beim Köpfen nicht behindert, dass das dann abseits ist. Also
ja.
Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht mal grundsätzlich, die Idee hinter dem Abseits ist ja aus meiner Sicht, dass eben der angreifende Spieler keinen Vorteil haben soll.
Exakt.
da kann man jetzt sagen, das wird jetzt schon ad absurdum geführt mit einem halben Millimeter Fußspitze. Da sehe ich aber noch zumindest so diesen einfallstheoretischen Vorteil, aber es ist dann ein Vorteil, dass du eben diesen halben Millimeter hast du Vorsprung auf dem Weg zum Ball. Wer weiß, also es ändert faktisch nichts, aber man kann es regeltechnisch verargumentieren. Ja. Ich finde, in der Szene fehlt mir wirklich jeglicher Vorteil, den Seevolk dadurch
ganz
hat,
genau das,
dass er da halt im Abseits steht. Und
er
ich
muss ja sogar
Szene
nach hinten laufen. Sogar.
Genau, also. Ich habe mir die Szene auch ein paar Mal angeguckt und ich hätte auch gedacht, in dem Moment, wo der Ball geklärt wird und der wird nicht geklärt, weil Seevolk da in der Nähe steht, der hat damit nichts zu tun, ist das für mich eine neue Spielsituation.
Für mich auch definitiv.
Und von daher bin ich da auch etwas rätselratend jetzt am Ende zurückgeblieben und da würde es mich wirklich freuen, wenn Schiris nach dem Spiel verpflichtend sich der Presse stellen müssen für 5 Minuten und einmal, dann können zumindest die Pressevertreter mal Fragen stellen, warum so und so entschieden. Weil die Schiedsrichter müssen ja in ihrer Entscheidungsfindung, haben die ja im Kopf irgendeine Begründung? Also müssen sie ja, sonst kannst du es ja nicht pfeifen. Die müssen ja irgendwie sagen, okay, ich pfeife das jetzt, weil Regel XY das so und so sagt. Und das irgendwie transparent mal erklärt zu bekommen, wäre, glaube ich, ein Riesenschritt für auch Verständnis für Schiedsrichterentscheidungen. Weil es sind Menschen, die machen Fehler. Selbst der VR kann Fehler machen, leidiges Thema. Aber zumindest mal die Perspektive von den Schiedsrichtern erklärt zu bekommen. Es gibt immer im Sommer meist eine Doku von der ARD, die quasi die Schiedsrichter in der vorherigen Saison begleitet haben, wo du die Funksprüche mal mitbekommst und die Schiedsrichter mal ihre Sicht der Dinge darstellen. Und es gibt für mich persönlich nichts Besseres zum Verständnis für Schiedsrichter als diese Einblicke. Und da würde es mir irgendwie sehr helfen, wenn die nach den Spielen so eine Situation erklären würden, weil, wie gesagt, hier fehlt mir der Vorteil und ich verstehe nicht, warum das nicht als neue Spielsituation gewertet wird.
Und 30 Sekunden später ist erst die spielentscheidende Situation, dann mit dem Elfmeterpfiff dazu kommt auch noch, weil also aus dem Spiel heraus hat es ja der Linienrichter und der Schiri auch nicht so erkannt als Abseitsstellung etc. Und dass der Videoassistent dann da natürlich dann die Entscheidungsgewalt hat in dem Fall, sieht natürlich auch der Schiri auf dem Feld auch blöd aus, weil er wird dann nicht rausgeschickt, weil dann eine Tatsachenentscheidung, ja, schwarz-weiß ist abseits und ja, das kann man so auslegen. Ja, ist schwierig. Ist schwierig und nervig.
Ja, es ist halt nicht mehr nachzuvollziehen. Der Frust, das haben wir schon oft gesagt, verlagert sich ja auch einfach auf den VAR. Also wir haben nicht weniger Schiedsrichterentscheidungen, seitdem er eingeführt wurde. Das würde ich jetzt mal mit einem subjektiven Gefühl so festhalten. Generell muss man sagen, dass Schiedsrichter Robert Kamka keinen guten Tag erwischt hat.
Nee,
ich habe es vorhin in unserem Chat geschrieben. Ich hatte das Gefühl, der hat mehr Ballkontakte als so manch Kieler gehabt auf dem Feld. Also es gab zwei Situationen, wo er in wirklich sehr ärgerlichen Angriffsmomenten mitten im Ball stand. Fällt mir immer wieder bei einzelnen Schiedsrichtern auf, die da kein Gefühl für haben, wo sie sich positionieren müssen. Und das ist ja, finde ich, schon eine elementare Aufgabe eines Schiedsrichters, nicht nur um nicht das Spiel zu behindern, sondern auch um eine gute Sicht dann auf gewisse Situationen zu haben. Also die, ich sag mal, das Laufverhalten, die Raumorientierung
ist auch
von Schiedsrichtern.
Extrem schwer, glaube ich. Das darf man nicht unterschätzen.
Absolut. Absolut, aber in dem Fall ist
aber
es
da sind sie halt
nicht
für ausgebildet und sollten ein Gefühl für Raum und Ball haben. Zum Beispiel, also wenn wir gerade auch bei der Schiri-Leistung sind, man muss dazu ganz klar sagen, wir haben das Spiel nicht verloren, weil der Schiedsrichter in dem Fall vielleicht unglücklich gepfiffen hat oder schlechter gepfiffen hat, als er sollte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es angesprochen gehört und dass einige Aktionen, wie zum Beispiel in der, ich glaube, 13. Minute, das Foul an Winkler, also wo er hinten auf die Achillessehne Knöchel tritt mit dem Stollen und Winkler umknickt und das kann sehr schnell Innenbandriss werden und das also sah wirklich sehr, sehr verletzungsgefährdend aus, sodass ich sogar ganz kurz wirklich war, okay, das könnte auch eine rote Karte sein. Weil das einfach, ja, ist dann vielleicht unglücklich, aber ist dann schon ja ein verletzungsgefährdendes Foulspiel vom Kieler.
Auch da, nach heutigem Maßstab hat vielleicht schon mal jemand dafür rot gegeben, muss man das, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gegeben, aber ich verstehe, was du meinst.
Meine erste, genau. Und aber das dann auch nicht mal über, also dass er dann keine gelbe zeigt beispielsweise, sondern auf Foul entscheidet, okay. Aber dann, ich glaube, das größte wirklich der größte Fehler war, diese nicht gegebene gelb-rote Karte an Meffert nach dem Foul an Cuisance, der aufdreht und auf den 16er zuläuft. Und das ist so ein klassisches Foulspiel mit einer gelben Karte, wo er ihn zieht und ja, Cuisance an der Torchance hindert.
Ach richtig, jetzt erinnere ich mich. Mhm.
So, und da sind ja, ich weiß gar nicht, Rehse und ich glaube, Marton und noch irgendjemand gehen dann auch zu ihm hin, zum Schiri, und weisen ihn darauf hin. Und der überlegt halt auch nicht, ob er ihm irgendwie eine gelb-rote Karte gibt. Also das ist so eine glasklare gelb-rote Karte. Das ist schon absurd, dass da Kiel auch zu 11 noch den Platz verlassen hat. Oder das Spiel beendet hat zu 11. So. Ja.
Man kann zusammenfassend sagen, es ist wirklich alles zusammengekommen an diesem Tag. Man hat die kosmischen Kräfte auf dem Feld fast schon gespürt, dass da auch einer der, ich glaube, der Torhüter von Kiel hat nach dem Spiel gesagt, oder was Meffert, einer von beiden sagte, wir haben irgendwie das Gefühl auf dem Feld gehabt, der Fußballgott will heute, dass wir was mitnehmen.
Ja, das und war saßen, der Torhüter, der auch alle, zur Rese gegangen ist und meinte so, nee, heute...
Ja, und die standen alle lachend im Sky-Interview, weil die das selber nicht fassen konnten, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Ob es Walter war oder wer anders. Und um Gottes Willen, also, ne, sollen sie machen. Ist ja, also, die stecken im Abschiedskampf. Also, niemand wäre da anders. Und die wissen eben, und die waren ja auch ehrlich. Sie haben ja nicht gesagt, naja, so doll fanden wir das jetzt nicht. Und wir haben auch viel wegverteidigt und sind schon irgendwo verdiente 3 Punkte. Das haben sie nicht behauptet, sondern jeder hat gesagt, das war sehr glücklich. Und so, also, und wir wissen alle, dass sich Spieler und Trainer sehr sträuben, solche Dinge zuzugeben. Und das spricht dann nochmal dafür, wie dominant Hertha war, dass das eine gegnerische Mannschaft nicht mal irgendwie entkräften konnte und für sich irgendwie anders verkaufen konnte. Wie gesagt, um das nochmal zu betonen, ich möchte immer auf den Auftritt an sich gucken. So. Ja, wir bewegen uns im Ergebnissport und Hertha hätte zum gewissen Zeitpunkt dieser Saison einfach Ergebnisse gebraucht und dann wäre der Fußball egal gewesen. Darum willst du auch aufsteigen. Es werden nicht nur schöne Siege sein, aber besonders in der Gesamtentwicklung der Saison und natürlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es rechnerisch nicht mehr so wahrscheinlich war, dass die Nummer aufgeht, blicke ich vor allem darauf, wie ist der Prozess? Wie sieht diese Mannschaft aus? Wie spielt diese Mannschaft Fußball? Weil nur das wird langfristig verlässlich Punkte bringen und nicht das Aussprechen von Punktezielen und wir wollen immer auf Punkte gehen und wir werden die Punkte schon irgendwie holen, wird Punkte bringen, sondern dass du konsequent dein Spielstil umsetzt und weiterentwickelst. Das wird zwangsläufig zu Ergebnissen führen, die dann wieder Form entstehen lassen und durch Form entstehen auch Ergebnisse und irgendwann hast du sie vielleicht nicht mal verdient, ne? Haben wir bei Schalke auch diese Rückrunde gesehen, dass sie den einen oder anderen Sieg holen, den man nicht ganz erklären kann. Aber man verdient es sich, also man erarbeitet sich das Glück, wenn man so möchte. So. Und an diesem Punkt soll ja Hertha kommen. Und ich will dieses Spiel überhaupt nicht überhöhen, aber ich kann total verstehen, dass ein Peter Görlich auf der MV gestanden hat. Also um den Rahmen kurz zu setzen, Peter Görlich hat auf der MV sehr viel über Thema Spielphilosophie und so weiter gesprochen und es kamen auch in meiner Wahrnehmung sehr kritische, detaillierte Nachfragen dazu aus der MV heraus, was er denn damit jetzt meint. Also wie soll Hertha Fußball spielen? So wurde er sehr konkret gefragt und ich fand seine Antwort schlüssig, weil er sagte, letztendlich kann er auf dieses Spiel gegen Kiel verweisen. Da hat man sehr viel von dem gesehen, was man sich auch für die kommende Saison in der Spielidee vorstellt. Er hat zum einen gesagt, wir möchten einen variablen Aufbau aus der ersten Kette, der zwischen Dreier- und Viereraufbau wechselt. Das gab es in dem Spiel. Er möchte, dass man dann durch diesen variablen Aufbau durch das Zentrum eröffnet. Darüber haben wir schon gesprochen, dass du dann mit Cuisance und Brekalo, die dann auch tief gekommen sind im Zentrum, hattest du ja eine Eröffnung durchs Zentrum. Du hast nicht auf den Außenverteidiger gepasst und der hat diesen typischen Vertikalball gespielt, der in 1 von 7 Fällen ankommt, sondern kontrolliert durchs Zentrum hast du eröffnet und dann willst du vertikal auf den Flügel kommen, dann willst du Ketten überspielen. Auch das ist passiert. Man hatte diese Momente über Rehse, über Seevolk, über Winkler, teilweise, wie gesagt, auch Cuisance oder Brekalo, die dann auch Position getauscht haben. Karbovnik hat mit angeschoben. Und dann willst du diese vielen Bälle in die Box haben. Plus gegen den Ball hochpressen. Das sind alles Elemente, die vielleicht noch nicht in absoluter Perfektion geklappt haben. Das ist ja aber auch klar. Man muss ja gucken, wo man herkommt. Aber das sind alles Elemente, die man tatsächlich in diesem Spiel gesehen hat. So, jetzt ist das natürlich etwas, wo da legt man sich dann eben auch die Messlatte, ne? Und man muss dann sagen, okay, dann müssen die nächsten Spiele mindestens genauso gut aussehen, wenn man so möchte. Und man muss wieder diese Dinge erkennen. Das ist ja der Teil einer Philosophie, dass das nicht in einem Spiel zu sehen ist, man sagt, ah, siehst du, so wollen wir spielen, sondern das muss dann halt auch langfristig zu sehen sein. Aber ich fand in Kombination von dem, was man gesehen hat und was Peter Görlich als zukünftige Idee ausgibt mit der Grundphilosophie, man möchte überall Ballbesitz Kontrolle ausüben, war das ein erster, ich möchte das nicht überhöhen, ganz wichtig, ein erster Schritt in die richtige Richtung für mich. Und dann ist das Ergebnis, besonders jetzt aktuell, völlig egal. Ja, Peter Görlich und Co. haben betont, es geht noch um TV-Platzierung und so weiter, aber für mich persönlich ist es völlig egal. Ich fand viel wichtiger, wie die Mannschaft aufgetreten ist, und das hat mich dieses Mal sehr überzeugt.
Ja, da will ich einmal kurz eine Frage irgendwie reinwerfen. Und zwar wurde ja auch schon vor dem Spiel, also Görlich angesprochen, auf den Fußball nächste Saison oder in dem Interview oder ich weiß nicht, bei welchem Medium ist sein Interview erschienen?
FAZ.
Genau. Und da hatte er ja auch über die Spielphilosophie und Spielstil gesprochen für kommende Saison. Und da hatte er ja gesagt, dass es kein Hurra-Fußball, also man sollte kein Hurra-Fußball erwarten. Und es klang eher so wie ernüchterner Zweitliga-Fußball. Man versucht irgendwie stabil zu stehen, die Null zu halten, und irgendwie wird schon eine Chance.
Genau, fand ich auch, dass das auch dann.
Ja, so vom Himmel fallen, und dann gewinnt man vielleicht 1-0. Und das widerspricht ja eigentlich dem, wenn ich das jetzt so dann, was du jetzt auch wiedergespiegelt hast von seinen Worten her und seine Vorstellung von dem Spielstil in der kommenden Saison, ja eigentlich, was heißt nicht komplett, aber wenn ich dieses Spiel jetzt sehe, dann lebt es von einer sehr hohen Variabilität im Offensivspiel, von Umschaltsituationen bis hin zu gepflegten Ballbesitzfußball. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Bayern 2.0 ist, das ist sehr ganz klar, aber ich rede jetzt hier im Hertha-Kontext und von dem, was man sieht und was man erwarten kann, fand ich das schon einen eher Zweitliga gehobenen Fußball, den man jetzt gegen Kiel gesehen hat. Und wenn das so der Fall ist und man so auftritt in der kommenden Saison, dann bin ich schon positiv gestimmter als das, was er im FAZ-Interview gesagt hat.
Ich glaube, also in meiner Sicht, glaube ich, war sein Fehler, es eben in diesem Interview nicht weiter auszuführen, weil dadurch wirkt es sehr polemisch, wenn er sagt, es wird hier kein Hurra-Fußball geben. Ich glaube, was er damit eben meint, ist, dass man nicht den absolut hochriskanten Fußball spielt, weil das Spiel jetzt, wenn wir das, wie gesagt, als Blaupause mal nehmen, ungefähr, dann ist das ja kein Spiel, was in der Tendenz 6-3 ausgegangen wäre, weil es war ja schon das Ding, dass man vor allen Dingen sehr solide gegen den Ball arbeiten wollte. Kiel hatte keine Chancen, und man selbst hätte Chancen auf 2-3 Tore gehabt. So, das ist schon sehr, sehr gut, ne? Aber ich glaube, was er meint, ist, wie gesagt, Kontrolle aus dem Ballbesitz heraus und kein Harakiri-Fußball. Das wäre vielleicht fast der bessere Begriff gewesen, weil Hurra-Fußball war das ja schon. Also Leute würden nach dem Spiel sagen, Hurra, guter Fußball. So. Ja. Ich glaube, das ist dann halt vielleicht eine unglücklich gewählte Begrifflichkeit gewesen. Er will, glaube ich, ein kontrolliertes Spiel. Und das war es.
Ja, okay. Ich bin im Grundsatz bei dir, Marc, dass ich mit dem Spiel tatsächlich auch zufrieden bin. Ich kann aber tatsächlich auch den Frust verstehen, der nach dem Spiel so ein bisschen grassiert hat, weil es halt, glaube ich, die Leute an einem Punkt mittlerweile in dieser Saison sind, wo eine gute Leistung halt nicht mehr so honoriert wird, sondern man halt dann eigentlich auch das sehen will. Und nicht gerade so Spiele, die du halt nur wegen der Chanceverwertung verlierst, sind dann immer nochmal besonders frustrierend, weil man sich denkt, wie schwer kann es jetzt sein, den Ball über die Linie zu drücken? Meine Sorge ist tatsächlich auch so ein bisschen, dass es jetzt halt wieder ein Positiv-Ausreißer nach oben war und in den nächsten Spielen sich nicht reproduziert. Und von daher kann ich da, wie gesagt, schon nachvollziehen, wenn Leute auch nach dem Spiel gefrustet sind. Aber wie gesagt, ich fand es an sich auch gut. Und jetzt der Klassiker bei Hertha werden die nächsten 3 Spiele halt zeigen, ob man das bestätigen kann. Und ich bin da ein bisschen skeptisch. Mal schauen.
die Skepsis ist ja auch mehr als erlaubt. Deswegen habe ich ja, ich kann es nur nicht vorsichtiger sagen, als es als einen allerersten Schritt zu bezeichnen. Und du hast vollkommen recht, Benny. Hertha typisch wäre es, jetzt das nächste Spiel wieder gar nichts davon zu zeigen und wieder zu sein und vielleicht nicht mal mehr diese defensive Stabilität aus diesem Spiel zu haben, denn auch das hat ja nicht immer gestimmt in den letzten Wochen. Also wie gesagt, ich finde auch da, dass das Braunschweig-Spiel zum Beispiel, das war defensiv nicht solide, finde ich, weil man Braunschweig eigentlich schon selbst in der ersten Halbzeit Räume rund um den eigenen Strafraum erlaubt hat, Braunschweig aber zu doof war, die zu nutzen. So, das hat man gegen Kiel jetzt gar nicht gehabt, zum Beispiel. Also, wie gesagt, ich sehe die Gefahr komplett, dass das im nächsten Spiel wieder völlig anders aussieht. Aber, ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Man kann immer nur die 90 Minuten bewerten, die man da gerade gesehen hat, und die empfand ich als gut.
Inhaltlich. Ja, total. Und wenn man jetzt dann auch nochmal die Stimmen nach dem Spiel irgendwie sich anschaut, und es scheint so, dass es einfach auch in der Mannschaft stimmt, und das, also das glaube ich auch, dass es zum Teil, also dass es eher positiv als negativ ist und dass es generell da schon ein Mannschaftsgefüge herrscht oder entstanden ist in der Saison, wo man sagt, okay, die wollen auch.
Alles gut, mach mal weiter.
Schöne Kameraführung. Ja, dass die einfach stimmt und dass die Mannschaft auch will. Und ich meine, nach dem Braunschweig-Spiel war das ja eigentlich auch, also die allerletzte Chance, irgendwie in irgendeiner Weise da nochmal Druck auszuüben, weg. Und dass man dann so ein Spiel zeigt, wie jetzt gegen Kiel, was auch verständlich ist, weil man will natürlich zu Hause auch mal zeigen, dass man 3 Punkte holen kann und mit 5 Siegen aus 15 Spielen oder 15 Heimspielen? Ich weiß gar nicht, 15 oder...
Das müssen jetzt 16. Müssen ja jetzt logischerweise 16 gewesen sein.
16 Spielen ist natürlich suboptimal, um das so auszudrücken.
Von daher, es gibt ja pro Bier 50 Liter Freibier, ne? Pro Tor 50 Liter Freibier.
Ja. Ja, und das ist wirklich, es ist so absurd, dass man dann...
Meinst du, war eine ökonomische Entscheidung?
Ja, ich glaube schon. Hat der Sponsor vorgegeben, nicht so oft treffen mit dir zu Hause.
Das ist dann wirklich, ist schon absurd, dass man aus den letzten beiden Spielen einfach 0 Tore schießt, aus, ich weiß nicht, wie viel XG-Wert, aber aus den Chancen, die man irgendwie gegen Kaiserslautern und jetzt gegen Kiel hat, 0 mit 0 Toren da rausgeht, ist schon absurd. Und ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass es irgendwie jetzt auch aus dem Kiel-Spiel, ja, ja, das Früchte getragen hat und dass man dann auch das jetzt in den kommenden Spielen sieht, obwohl es um die goldene Ananas geht für uns.
Ja. Wichtig ist jetzt einfach, glaube ich, und das Gefühl gibt mir eben Peter Görlich, dass er diesen Prozess halt sieht, und ein Trainer ist ja oft auch nur so mutig, wie er die Rückendeckung des Vereins hat, zu sagen, ist nicht schlimm, wenn wir die nächsten 2-3 Spiele nicht gewinnen, wenn die tiefer liegenden Zahlen stimmen und wir die Entwicklung sehen, alles gut. Das hat auch letztens Tobias Strobel, der Trainer von dem SC Verl, irgendwo erzählt, der war dann, also
bei,
ist noch ein sehr junger,
plus 2, ne?
Ja, und vom Coach to Coach hat er aber das erzählt, okay. Ursprünglich in dem Podcast. Das ist ein sehr junger Trainer, auch 38, und Verl ist seine erste Profistation als Trainer. Und in seiner ersten Saison, das war die letzte Saison, glaube ich, nee, stimmt nicht, da war Ende noch Trainer, diese Saison war das Hinrunde, gab es eine Zeit, da hat Verl nicht so die Ergebnisse reingeholt. Und das hat ihn sehr beschäftigt, und ne? Und dann kam der Sportdirektor in sein Büro und meinte, Tobi, alles gut, alle tiefer liegenden Zahlen sehen fantastisch aus. Es kommt, alles gut. Mach einfach so, genauso weitermachen. Und dann hast du ja als Trainer das Gefühl, alles klar, dann habe ich hier Zeit und muss nicht im nächsten Spiel wieder auf den biederen Ergebnisfußball setzen, in der Hoffnung, 3 Punkte zu holen, um dann wieder Luft zu haben. So, und das ist ja immer ein Gesamtwerk, wie da der Fußball gedacht wird. Und da hoffe ich einfach sehr, dass da mit Peter Görlich ein Bekenntnis zu einer Philosophie erkannt wird und durchgezogen wird, und das eben jetzt auch bis Saisonende und selbst noch in den ersten Spielen der neuen Saison einfach anhält. So, dafür muss Stefan Leitl das dann eben auch umsetzen, aber ihm muss auch wiederum das Gefühl gegeben werden, ergebnisunabhängig gucken wir jetzt erstmal zusammen.
Ja, was ich nochmal oder ansprechen will und zu kritisieren habe, ist von Stefan Leitl jetzt trotzdem irgendwie so eine gewisse Engstirnigkeit, was so die Personalien angeht. Also vor allem junge Spieler wie jetzt ein Bobo Mamusalum, der ja auch wieder 90 Minuten draußen bleibt, oder auch ein Clemens, wo man das Gefühl hat, okay, das wären höchstwahrscheinlich, je nachdem, was im Transfersommer passiert, wahrscheinlich auch mit, was heißt nicht sollen, aber auch perspektive Spieler sein, die kommende Saison deutlich mehr Spielzeit bekommen werden und Teil der ersten Elf vielleicht auch sein werden. Da ist natürlich dann die Frage, warum man dann denen nicht auch die Chance gibt, implementiert zu werden in dieser Saison noch.
Ja, das ist ja das anhaltende Thema.
Ja.
Peter Görlich hat sich so ein bisschen dazu geäußert auf der MV, weil er auch zu einzelnen Namen gefragt wurde, aber hat sich ja jetzt nicht komplett in die Karten schauen lassen. Ich glaube, also ich sehe es nicht anders bei einzelnen Spielern. Ich glaube, es ist nur müßig, das jedes Mal wieder neu aufzurollen. Aber ich sehe den Punkt total. Gut, ich habe zu dem Spiel nicht mehr zu sagen, außer dass DOC-Volk verdientermaßen, würde ich sagen, Spieler des Spiels geworden ist in der Discord-Abstimmung. Ich hätte eher noch Brekalo davor gesehen, weil er mir insgesamt noch ein bisschen besser gefallen ist, aber ich kann verstehen, warum man sich für Seefolk entscheidet in dem Spiel. Also, alles gut. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir in den Ausblick.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Yo, das vorletzte Auswärtsspiel dieser Saison steht an. Ne? Doch. Muss ja, logischerweise, genau. Sonntag 13.30 Uhr beim 1. FC Magdeburg und ausgerechnet gegen seinen Verein so ungefähr wird Paul Seguin gelb gesperrt fehlen, wo sein Vater zur Legende wurde. Naja, Eichhorn sitzt auch noch das zweite Spiel seiner Rotsperre ab. Das heißt, es wird eine neue Doppelsechs geben. Wie die aussehen wird, das können wir ja vielleicht mal gleich besprechen. Vorher zum FCM. Kann man, ja, möchte ich gar nicht viel sagen, denn wir haben ja wieder eine Gegnerstimme, da liefere ich Zeug aktuell auch, habe ich richtige Konstanz reinbekommen. Ich bin froh darüber. Thomas Haufe vom Nur der FCM-Podcast wird uns jetzt ein bisschen darüber erzählen, wie es da gerade aussieht.
Ja, grüß dich, Marc, und natürlich auch an den Rest von eurem Podcast. Schöne Grüße. Du hattest mich ja gebeten, ein bisschen was zur sportlichen Situation beim FCM zu sagen. Letztes Spiel in Nürnberg war jetzt wieder so ein wirklich ein fataler Rückschritt, so in ganz schlimme Zeiten. Das war nichts. Also das war erst, vor allem die erste Halbzeit, finde ich, hat sich die Mannschaft oder hat sich der Trainerteam ordentlich vercoacht in meinen Augen. Also warum man gegen Nürnberg einen spielerischen Ansatz wählt, den wir so in dieser Saison sehr, sehr selten gewählt haben und dann aber auch keine Konterstürmer aufbietet, sondern mit Al Holmström eigentlich eher einen klassischen Mittelstürmer spielen lässt und da eben nicht zum Beispiel einen Touchy vorne spielen lässt, hat sich keinem so richtig erschlossen. Das hat man dann auch gesehen. Die erste Halbzeit war wirklich grottig, haben wir 45 Minuten wirklich verschenkt. Natürlich war der Ausfall von Joukowsky schon schwierig, keine Frage. Man ist nicht ohne Grund bester Torjäger in der zweiten Liga gerade. Und wenn so einer fehlt, macht das natürlich auch bei einem Abstiegskandidaten vor allem sehr, sehr viel aus. Das hat man auch gesehen und trotzdem fand ich die Herangehensweise einfach nicht gut. Das hat so ein bisschen so den Eindruck, den man die letzten Wochen haben konnte von der Mannschaft, so ein bisschen wieder kaputt gemacht. Also gerade die Spiele gegen Düsseldorf, was man 2-0 siegreich gestalten konnte, auch das Spiel in Paderborn, wo man ein bisschen unglücklich 4-3 verloren hat. Und die Siege gegen Bochum und Münster und auch das Unentschieden gegen Darmstadt, da hat man viel richtig gemacht. Deswegen hat man die Spiele ja auch so gestalten können, wie sie dann eben liefen. Ich hoffe, dass man jetzt gegen die Hertha da wieder zurückkehrt. Joukowsky kommt wieder zurück ins Team. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Oder was heißt, glaube ich? Nee, das ist sehr wichtig für uns, dass der wieder spielt. Und da gehe ich auch davon aus, dass wir gegen Hertha am Wochenende eine andere Magdeburger Mannschaft wieder sehen auf dem Rasen, als das, was da über weite Strecken in Nürnberg jetzt passiert ist. Wobei die zweite Halbzeit an sich offensiv dann wieder besser war, ohne aber dabei auch wirklich Gefahr zu entwickeln. Also wir hatten einen Torschuss in dem Spiel, also wirklich, wo der Torwart eingreifen musste. Das war in der ersten Halbzeit, das ist einfach zu schwach. Ja, ansonsten grundsätzliche Situation gerade. Ja, wie ich schon gesagt habe, die letzten Spiele waren bis auf das Spiel eigentlich alle gut. Kann man wenig dran rummeckern. Das ist auch so der Optimismus oder das ist auch das, was mich immer noch optimistisch stimmen lässt, dass wir am Saisonende dann über dem Strich stehen werden. Natürlich wäre ein Sieg gegen die Hertha am Wochenende schon auch sehr, sehr hilfreich. Die 3 Punkte könnte man, glaube ich, sehr gut gebrauchen jetzt als Tabellen-16. Mit 33 Punkten, dass wir dann auf 36 gehen, Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt gegen Berlin wird, zumal für euch ja auch die Saison eigentlich vorbei ist. Also das heißt, eigentlich die Saison ist vorbei, nach unten passiert nichts mehr, nach oben passiert nichts mehr, jetzt geht es vielleicht nur um Fernsehgelder, aber ansonsten ist ja rein sportlich gesehen die Saison gelaufen, was das Thema Ziele angeht. Und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass ihr da so, naja, so ein bisschen schwächer auftretet, was ich allerdings nicht glaube, weil ich schon glaube, Profi will halt auch gewinnen, egal wie da die Voraussetzungen sind. Profisportler will nicht Spiele herschenken. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch Berlin da 100% geben wird, dass wir da auch wieder 100% brauchen. Diese Heimmisere, die wir hatten, die ist ja jetzt dann mit dem Sieg gegen Bochum endgültig durchbrochen worden. Jetzt haben wir ja zwei Spiele zu Hause gewonnen gegen Bochum und Düsseldorf. Jetzt haben wir zweimal auswärts verloren. Wenn wir in dem Rhythmus bleiben, dann denke ich, wird es am Wochenende den Sieg geben. Ich glaube schon, dass das ein gutes Spiel werden könnte. Ich denke, dass der FCM begriffen hat, dass er eben mit dieser offensiven Spielweise am ehesten zurande kommt, auch wenn das natürlich defensiv teilweise dann abenteuerlich ist. Aber wenn wir euch schlagen wollen, glaube ich, müssen wir da euch defensiv fordern und dann nicht euch in Umschaltsituationen kommen lassen, wo ihr einfach auch Qualitäten habt. Die müssen wir aus dem Spiel nehmen. Dann denke ich, ist es durchaus realistisch, dass wir da was mitnehmen. Ich meine, 10 Spiele in Berlin haben wir auch siegreich gestalten können. Warum sollte das im Rückspiel jetzt hier zu Hause nicht gelingen? Deswegen tippe ich da einfach mal auf ein vorsichtiges 2-1 für den FCM. Wir brauchen die Punkte mehr als ihr. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restrückrunde oder eine schöne Restsaison. Bis auf den kommenden Spieltag könnt ihr von mir aus dann die anderen beiden Spiele gerne gewinnen. Und ja, dann hoffentlich sehen und hören wir uns dann in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga. In diesem Sinne, schönen Tag noch und viel Spaß bei eurer Aufnahme.
Vielen lieben Dank, Thomas. Und ja, hoffentlich hören wir uns nächste Saison wieder. Spiele gegen Magdeburg, immer eine schöne Sache. Und dass er möchte, dass man die anderen beiden Spiele dann gewinnt, kann ich noch viel besser verstehen, wenn man guckt, gegen wen es da geht. Fürth und Bielefeld. Also man muss auch sagen, ich habe irgendeinen Hertha-Fan, den ich jetzt auf der MV gesprochen habe, meinte, ey, ja, alles schlimm die Saison und so weiter. Und trotzdem ist die Person sehr glücklich, dass Hertha die Saison nicht in den Abstiegskampf gerutscht ist, weil der wirklich brutal ist. Wenn man mal guckt, auf 17 steht Fürth mit 33 Punkten, Magdeburg Punkte gleich mit 33 Punkten auf 16, dann sind die Punkte 34, 34, 35, 35, 38, 39. Also 3 Spieltage vor Schluss ist noch die halbe Tabelle drin. Das ist in der zweiten Liga immer schon immens. Und in meiner Welt sollte der erste FC Magdeburg eigentlich nicht auf Platz 16 stehen mit der spielerischen Anlage. Also da verkauft man sich diese Saison, finde ich schon. Das zeigen auch einige Statistiken, wie Expected Goals, schon unter Wert. Aber jetzt ist man da, wo man ist. Und an dich die Frage, Marco, wie würdest du die Doppel-6 besetzen im kommenden Spiel? Und von was für einem Spiel gehst du aus?
Also was ich mir wünschen würde oder was ich glaube?
Vielleicht ja auch einfach beides.
Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre eine Chance für Bobo auf der Doppel-6, dann, ja, warum nicht mit einem Cuisance, was auch funktioniert hat. Also wenn man dann offensiveren Part dann auch noch an der Seite von ihm hat, kann, glaube ich, ein Bobo zeigen, dass er auch so ein Staubsauger vor der Innenverteidigung sein kann und dass er da auch seine Antizipationsfähigkeit und auch die Zweikampf-Cleverness dann auch zeigen kann. Also das würde ich mir wünschen, weil das hat auch gut funktioniert, jetzt dann mit Cuisance und Brekalo dann zu dritt dieses Dreieck zu bilden im Mittelfeld. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leitl eher auf einen Sessa zurückgreifen wird, was dann aber auch schon echt sehr offensiv wird, wenn das dann mit Cuisance ist. Es kann natürlich auch sein, dass er dann eher sagt, okay, das wäre jetzt ganz wild, dann Sessa Clemens auf einmal auf die 6 zu stellen oder Clemens Cuisance. Also es gibt schon ja 2, 3 Varianten, aber so ich ja, stell mir oder was ich mir wünschen würde, wäre die erste Variante.
Mhm. Ja, also wenn es nach Wahrscheinlichkeit geht, würde ich aktuell sogar behaupten, dass man wahrscheinlich, auch wenn er dann die letzten Wochen gar nicht gespielt hat, wahrscheinlich auf Pascal Clemens gehen wird. Könnte ich mir schon vorstellen. Mamusa Lum hätte natürlich, wie gesagt, also zum einen, dass man den Jungen fördern soll, aber Pascal Thiemers will man ja auch fördern, aber bei Mamou Salom hast du natürlich den Vorteil, dass der einigermaßen im Spielrhythmus ist, weil er zumindest für die U23 gespielt hat. Da ist er übrigens jetzt gelb gesperrt. Also könnte er dann einfach bei den Profis zocken. Das ist doch auch clever. So muss man es dann angehen.
Ja,
ja, Cuisance, das kannst du nicht machen.
Nee, das wäre jetzt, ja.
Das kannst du nicht machen. Und Diego Demme ist auch so lange schon
den
raus.
Den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
Ja, das sagt dann auch vielleicht was aus. Ja. Der wäre an sich vom Spielertyp her schon der logische Seguin-Ersatz, aber von Anfang an nach dieser Rückrunde, wo er wieder gefühlt kein Fußball spielen konnte. Also irgendwie gibt es nicht den perfekten Kandidaten. Ich glaube, dass er auf Pascal Clement setzen wird. Benni, wo bist du da?
Eigentlich kannst du 1:1 kopieren, was ihr beide gerade gesagt habt. Also
perfekt.
Hab da nicht viel zu ergänzen.
Nehmen wir so. Zweite Frage, Lukas Schuler oder David Kovnatski?
Ach, der trifft doch immer gegen seinen Ex-Verein, gegen seine Ex-Vereine.
So, stimmt.
Also deswegen, Lukas Schuler wird wahrscheinlich auch wieder starten. Ja, ich meine, wir haben es ja ausführlich besprochen, wie die Stürmersituation ist.
Vieles nicht.
Ja, vieles nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft auch wahrscheinlich für Lukas Schuler bei Hertha geben wird. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie, also einfach nur objektiv dahingestellt, dass er noch Vertrag hat und wenn Kovnatski von seiner Leihe zurückkehrt zu Bremen, und ein Gröning vielleicht wechselt, weil der ja auch perspektivisch gesehen spielen möchte, dass ein Lukas Schuler dann höchstwahrscheinlich bei Hertha bleiben wird. Also ja, ich denke mal, Lukas Schuler wird starten.
Und zum Spiel selbst, wir haben ja eigentlich das schon mehrmals gesagt, sportlich geht es nicht mehr um viel. Klar, du kannst nochmal Platz 5 angreifen in den letzten Partien und ich weiß nicht, ob das jetzt Spieler anzündet, aber im Verein ist das schon das Ziel, Thema TV-Tabelle und ähnliches. Also das ist da schon Ziel. Man ist 3 Punkte hinter Darmstadt, hat aber die wesentlich schlechtere Tordifferenz. Also das wird nicht reichen, selbst wenn man gewinnt und Darmstadt verliert. Aber man würde zumindest ja auch Luft weiterhin haben zu Lautern auf Platz 7, die nur 2 Punkte hinter Hertha stehen. Und zum Spiel selbst habe ich nicht viel zu sagen, außer das, was wir schon im Spielanalyse-Teil gesagt haben. Es gilt, diese Leistung mindestens zu wiederholen, um zu zeigen, dass man verstanden hat, dass das ein Weg sein kann und dass es eben keine Einmalleistung ist, sondern dass man jetzt immer noch die Chance hat, in den letzten 3 Spielen der Saison Dinge einzustudieren, Selbstverständnis für gewisse Dinge zu entwickeln, die auch in der kommenden Saison spielerisch wichtig werden. Also geht es mir vor allen Dingen wieder mehr um das Wie als um das Was.
Ja, komplett. Also alles andere wäre jetzt eher nochmal ein größerer Dämpfer. Und wenn man dann überlegt, okay, welche Spieler werden im Sommer gehen, wie sieht es dann generell der Kader aus bei Hertha, ist natürlich die Frage. Das einzige Positive, ist jetzt schon die Option gezogen worden oder
ich glaube, es ist noch Startelf-Einsatz für Brekalo und dann sollte die Nummer durch sein.
Ja.
Hoffen wir es. Mal gucken.
Ja, das wäre natürlich, also wenn Brekalo nächste Saison bei uns spielen wird,
Faustpfand.
Das wäre schon echt stark und ich glaube, das würde auch den einen oder anderen vielleicht entweder zu Hertha ziehen sogar noch oder bei Hertha bleiben lassen, wenn dann auch irgendwie ein Brekalo nächste Saison für uns spielen wird. Ja. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
So ist es. Und wir gehen in den letzten Teil dieser Folge über. Zur allseits geliebten Frage der Woche. Und dieses Mal kommt sie quasi indirekt von Lukas. Denn Lukas hat das letztens in der WhatsApp-Gruppe gefragt und wir haben auch kurz auf der MV, als wir da irgendwie unseren 6,50 € Kaiserschmarrn da uns reingeknallt haben, drüber geredet. Denn Lukas hat mir einfach so in die Gruppe gefragt und das macht ja schon viel auf. Habt ihr Lebensziele? So. Und dann haben wir darüber geredet, aber ich möchte nicht als erstes anfangen. Also, Benni, hast du Lebensziele? Konkrete?
Jein, ist da die eindeutige Antwort. Nee, also ich will jetzt nicht zu viel hier ins irgendwie Phrasenschwein abdriften, aber vielleicht 2 oder 3 Dinge, die ich da hervorheben will oder von denen ich hier erzählen kann und will. Das eine ist tatsächlich, dass ich, oder fangen wir mal so an, ich habe jetzt im Laufe des nächsten Monats schließe ich quasi den Ausbildungsteil meiner beruflichen Laufbahn ab und werde dann irgendwie ab Sommer quasi das also was heißt das, erstmal richtig arbeiten. Ich habe auch schon begleitend im Studium und in der Wartezeit und so zwischendurch gearbeitet und auch das Referendariat ist ja durchaus mehr Arbeiten als Lernen über weite Teile, aber trotzdem, dass man quasi sagt, man hat jetzt seinen Berufsabschluss und arbeitet jetzt eine 40, 45 Stunden Woche quasi ganz normal. Und ich habe in den letzten Monaten tatsächlich relativ viel darüber nachgedacht, was genau ich eigentlich machen will. Und mir ist nochmal relativ deutlich bewusst geworden, dass ich schon gerne die Kompetenzen und das Wissen, was ich jetzt erworben habe in den letzten 9 Jahren, irgendwie dafür einsetzen will, auch was Sinnvolles damit anzufangen und irgendwas, was gesamtgesellschaftlich quasi einen Nutzen hat und wo ich das vor mir selbst argumentieren kann, zu sagen, ich gehe zur Arbeit und ich mache was, wovon jetzt nicht nur mein Geldbeutel profitiert, sondern im Zweifelsfall halt so ein bisschen das Bigger Picture. Und wie gesagt, ich weiß, das ist eine super Klischee-Antwort und das entspricht, glaube ich, komplett dem Zeitgeist und ist nicht innovativ, ist jetzt nichts Weltbewegendes Neues, aber ist tatsächlich einfach ein Gedanke, der mich die letzten Monate begleitet hat. Und
ich kann das komplett verstehen in einer Welt, in der alles irgendwie ein bisschen zu viel wird und man das Gefühl hat, nichts funktioniert mehr und alles wird schlechter. Irgendeine Form von Selbstwirksamkeit zu suchen, ist total nachvollziehbar und dient ja auch in dem Fall einen höheren Zweck. Und wenn man damit viel mehr für sich rechtfertigen kann, die Zeit dazu investieren, empfinde ich das als sehr edles Motiv. Also, mein Gott, lass es ausgelutscht sein, ist doch vollkommen egal.
Ja, und ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass sich das jetzt für den Berufseinstieg irgendwie nicht ergibt und die Sachen, die ich mir überlegt habe, halt nicht passen und man dann halt, weil von irgendwas muss man ja leben und ich komme dann auch gleich auf mein zweites Ziel, passt, das kann ich ziemlich gut überleiten. Braucht man ja schon irgendwie Geld und dass man dann halt irgendwie doch erstmal was macht, wo man sagt, das ist jetzt nicht das, was ich mir auf ewig vorstelle, aber ich will jetzt nicht von Arbeitslosengeld leben und dass man dann irgendwie da verpasst, den Absprung zu machen und auf einmal hat man 20 Jahre gearbeitet und guckt zurück und stellt fest, okay, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also da jetzt den Zwischenweg zu finden und einen Job, wo man quasi, wo alle Parameter für einen selbst passen und mal schauen. Und das zweite ist dann Thema Geld. Meine Frau und ich haben tatsächlich sparen schon seit mittlerweile vielen Jahren auf ein Eigenheim. Und das ist quasi so der nächste größere Schritt, der ansteht. Und das ist schon seit Jugend, da bin ich zertifizierter Boomer. ist es so ein bisschen das Lebensziel halt, ein eigenes Haus mit Garten und gut, die Tiere haben wir schon, aber Tiere dann, das ist tatsächlich der Lebensweg, den ich für mich sehe. Friedrich Merz wäre, glaube ich, stolz.
Schon, ja.
Ja. Und es liegt mir wirklich vollkommen fern, CDU oder
was. Aber du arbeitest am Ende für
wählen.
So eine NGO.
Ja, genau. Da bin ich mir auch bewusst, dass ich da, glaube ich, so ein bisschen Spießer bin, aber ich kann damit sehr, sehr gut leben. Und von daher würde ich das schon als Lebensziel beschreiben, auch wenn das eben jetzt auch, also ist jetzt nichts, wo ich sage, in 50 Jahren will ich das machen, sondern das ist das auch eher was kurz- bis mittelfristiges. Und der dritte Gedanke, der mir vorhin noch kam, ist auch wieder super klischeehaft, dass irgendwann natürlich auch Familienplanung ein Thema wird. Und dass ich das Bedürfnis spüre, dass man wirklich dann quasi auf seine Kinder zurückblickt und sagt, man hat die Welt damit irgendwie ein Stück weit verbessert. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den auch jedes Elternteil jemals auf dieser Erde hatte, zu sagen, die Kinder, die man in die Welt setzt, die sollen irgendwie, aus denen soll was werden und die sollen quasi auch wiederum ihren Teil beitragen, dass quasi sich so die Gesamtgesellschaft irgendwie in eine gute Richtung entwickelt.
Aber man würde sich wundern, wie viele sich diese Frage nicht genügend gestellt haben, aber ja.
Mag sein, das ist tatsächlich so der dritte Gedanke, der mir heute, so als ich nochmal ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat, gekommen ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, wo man am ehesten auch von einem Lebensziel sprechen kann, weil das, glaube ich, ein Faktor ist, der einen tatsächlich sehr, sehr lange begleitet, weil man ja auf die Kinder natürlich am meisten Einfluss hat, so von Geburt bis, sagen wir mal, 14, 18, 20 irgendwie in die Richtung. Und dann wird man natürlich als Mensch nochmal ganz anders selbstständig. Und trotzdem glaube ich momentan daran, dass Eltern ihr gesamtes Leben ja einen gewissen Einfluss auf die Kinder haben und auch dann, wie die wiederum mit ihren Kindern umgehen. Das ist ja einfach, wenn man ein gutes Familienverhältnis hat, das vorausgesetzt. Aber dass man ja da immer in Kontakt ist und irgendwie immer sich nochmal Ratschläge holt und einfach da in gewisser Hinsicht beeinflusst wird. Von daher, wie gesagt, sehr, sehr viele Klischee-Antworten, das tut mir an der Stelle auch.
Ey, hör mal auf, diese Dinge irgendwie werten zu müssen. Wirklich, das ist alles mega cool, alles gut. Also ich verstehe, dass man...
Ja, ich finde es trotzdem nicht so einzigartig, weißt du? Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen was.
Ja, um Gottes Willen. Ey, in einer Welt, in der alle die ganze Zeit also auch einzigartig sein wollen, wer ist denn da noch einzigartig? Das ist ja fast schon wieder so eine konfirmierte Geschichte. Also deswegen hoffe ich, dass du dich davon freimachen kannst. Es ist total... Ich finde es total erstrebenswert. Alles gut.
Jetzt bin ich sehr auf eure Antworten gespannt.
Marco, bei dir wissen wir, Marathon unter 3 Stunden?
Ja, genau. Und dann kann ich abtreten, wenn ich das noch im September in Berlin schaffe. Nee, also ich habe mir auch im Zug jetzt von Hamburg nach Berlin auch nochmal die Frage gestellt. Und ja, also es ist schwierig, weil ich habe nicht dieses eine Bedürfnis, beispielsweise wie Benny, ich will mein Eigenheim mit Garten und Familie ist auch ein Thema, klar, wo man sich natürlich dann auch im gewissen Alter und dann mit der Partnerin natürlich auch Fragen stellt, wie ist das und möchte man nicht, und da ist es auch immer, ja, natürlich eine Romantisierung, das ist natürlich mit Kindern, ist ein schönes Leben, aber es gibt ja auch so viele Faktoren, die da mit reinspielen, von finanzieller Sicherheit bis hin zu, will man Kinder in diese Welt setzen, bis hin zu 1000 weiteren Faktoren und Argumenten für Pro, Contra, was auch immer. Ist es egoistisch, wenn ich jetzt von mir aus sage, ich möchte ein Leben in die Welt setzen, etc. Also das ist auch nicht irgendwie so von mir intrinsisch irgendwie so ein Lebensziel. Ich will jetzt eine Familie mit Haus und Garten haben beispielsweise. Deswegen ist es eher so ein, ich will glücklich sein, ich will...
Fuck,
so eine,
hat mir meine Antwort vorweggenommen.
Ja, also so Glück wieder. Ist, ja. Ja, das ist halt irgendwie so dieses große Überthema. Und alles, was da drunter ist, ist sehr variabel und sehr, kann fluktuide sein, was geht, was kommt irgendwie. Und da gibt es jetzt nicht dieses eine, was für immer da bleibt, sondern es kann sich in 2-3 Jahren, kann ich sagen, das wird mich sehr glücklich machen. Natürlich, was ich auch sehe, und das zum Beispiel jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade arbeite und nicht jetzt die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich, ist mein Lehramtsstudium, wo ich dann auch sagen kann, okay, ich kann irgendwie Kinder, Jugendliche beeinflussen. Im positiven Sinne und auch was irgendwie Leuten irgendwie mit auf den Weg geben und da irgendwie einen positiven Einfluss in unserer Gesellschaft irgendwie haben. Aber natürlich, so einen positiven Fußabdruck auch zu schaffen, das wäre schon was Schönes. Ich glaube, was auch ein großes Thema ist, ist so auch Tierwohl, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und das ist auch so ein Gedanke, dass man da irgendwas macht und vielleicht, wenn man das Kleingeld übrig hat, irgendwie, weiß ich nicht, so ein, ist jetzt auch kein Lebensziel, aber so ein Gnadenhof oder irgendwie, wo man Tieren was Gutes tut und so. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der sich sehr gut und positiv anfühlt. Aber ja, alles unter dem Aspekt Glück und was da auf mich zukommt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, kann ich nicht sagen. Deswegen ist es, glaube ich, so auch eine unbefriedigende Antwort, weil es nicht dieses eine gibt, woran man sich festhalten kann.
Ja, wie ich schon eben habe anklingen lassen, hätte ich genau diese Antwort auch gegeben. Also die Überschrift zumindest mit glücklich sein, weil ich habe das auch in dem Gespräch eben mit Lukas erwähnt, dass das für mich die Überschrift über allem ist. Und ich ansonsten wenig konkrete Ziele dann habe, ohne das zu sehr zur Therapiestunde werden zu lassen. Aber ich habe den Großteil meiner 20er damit verbracht, mich komplett irgendwie neu zusammenzusetzen gefühlt. So dieses aus dem Elternhaus raus sein und das erstmal für sich verstehen, wer bin ich eigentlich und was, was möchte ich, was möchte ich nicht, was bin ich nicht, was könnte ich sein, wer möchte ich sein und mit wem möchte ich auch sein. Und da ist sehr viel in der Zeit passiert, so, mit auch einigen Tälern und aber auch sehr vielen Erkenntnissen. Also, ey, natürlich hat es, also mal was Konkretes zu nennen, natürlich hat es mein Leben verändert, relativ spät im Leben die ADHS-Diagnose bekommen zu haben, weil ich mich das erste Mal verstehe, so. Und ich vorher, also man hat ja einen inneren Dialog, ne, wie man mit sich selbst redet. Und der war vorher nicht sonderlich positiv. So, und dann denkt man, man ist irgendwie doof und unfähig und faul und irgendwas. Wenn man dann diese Diagnose bekommt, die nicht alles entschuldigt, aber die natürlich eine Erklärung ist und man weiß, ach, da werden gewisse Botenstoffe im Gehirn nicht ausgesendet. Ja gut, dafür kann ich jetzt eher wenig. So, und ich muss einfach mit mir anders umgehen und ich funktioniere einfach anders. So, dann ist das okay. Und deswegen, weil ich in meinen 20ern noch längere Zeit nicht so glücklich war, zumindest in, ja, auf so einer Zwischenebene irgendwie, die immer da war, ist das für mich das oberste Lebensziel. So, glücklich zu sein. Und das, was das dann am Ende ist, wie du es richtig gesagt hast, Marco, das muss man dann irgendwie immer vereinzelt feststellen. So, und das beginnt auch bei solchen Sachen, wie dass man sich fragt, oh, will ich wirklich Kinder? So. Weil auch ich bin irgendwie mit dieser Idealvorstellung, natürlich geht irgendwie jeder so ein bisschen dann in dieses erste Erwachsenenleben und dann habe ich mich auch, da fragt mich sehr doll, so, habe ich persönlich die Kapazitäten zum Beispiel dafür? So. Oder bin ich nicht mir schon, also im Sinne genug von nicht egozentrisch gemeint, sondern habe ich nicht mit mir selbst schon genug zu tun? So. Finanzielle Kapazitäten, passt das in die Beziehung, in das Leben und so weiter? Und kann ich auch glücklich sein, ohne dass sowas passiert? So. Bin ich glücklich in meinem Job, der nun mal ein großer Teil meines Lebens ist? Da habe ich für mich auch ja relativ radikale Entscheidungen getroffen, bezüglich, dass das Studium dann irgendwann in der Form so nichts mehr für mich war und ich dann diesen Schritt gewagt habe in den Journalismus. So, das ist bislang aufgegangen so und das macht mich auch sehr glücklich, aber diese Entscheidung musste ich so erstmal treffen und da stand glücklich sein im Vordergrund. Das war jetzt keine finanzielle Entscheidung oder so. Und ja, also einfach glücklich sein, besserer Mensch werden, ja, und was ich sehr mag, was ein Lebensziel für mich ist, das ist auch nicht ganz konkret, aber es gibt diesen englischen Satz, it takes a village. Im Sinne von, wir haben uns schon, ich glaube, das ist auch ein kapitalistisches Ding, wird jetzt sehr groß, aber wir sind alle schon kleine Ich-AGs, wir werden schon zu Ich-AGs erzogen und man selbst muss gucken, wo man bleibt und so weiter. Und ich finde eigentlich aber, füreinander da zu sein und dieses Prinzip der in dem Sinne gesuchten Familie und sich einander zu unterstützen und ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und so, extremst wertvoll und extremst schön und dafür die, nicht nur für mich selbst da zu sein, sondern auch für die Menschen um mich herum, für den Kiez, was auch immer, das empfinde ich als extrem erstrebenswert und ich glaube, es trägt dann wieder dazu bei, dass ich glücklich bin, weil ich merke, ich tue auch anderen gut, nicht nur mir selbst. Und das ist das oberste Ziel und da ordnet sich alles unter, ob das Job, Privates, Hobbys oder sonst was ist und dahinter frage ich mich auch jeden Tag und das ist irre anstrengend, so, weil man sehr bewusst lebt dann auf einmal, wenn man alles da dem unterordnen möchte und man sich ständig hinterfragen muss, macht mich das denn glücklich? Aber ich empfinde das als den einzigen richtigen Weg für mich, so. Und deswegen ist Glücklichsein tatsächlich die Formel.
Ja, es ist halt auch manchmal sehr anstrengend auch. Ja. Also, weil ich beneide jetzt vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe das Gefühl, dass dann, wenn man konkrete Sachen hat, wie jetzt zum Beispiel ein Eigenheim, auf das man spart, dass es einem schon
es gibt einen Fokus.
Ja, es gibt einen Fokus. Du brauchst halt nicht Entscheidung XY jeden Tag beispielsweise treffen, sondern du weißt, okay, meine, keine Ahnung, 300-400 Euro werden irgendwie jeden Monat gespart, damit ich irgendwie mein Eigenheim finanzieren kann dann und was das natürlich nicht weniger wert macht, um Gottes Willen, sondern das ist natürlich was Schönes, wenn man da das hat und sich das als Ziel gesetzt hat, intrinsisch und das ist halt bei mir nicht der Fall und jetzt, wie du es auch gesagt hast, bei dir auch nicht, Deswegen, ja, ist es manchmal, glaube ich, dann, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile.
Aha. Und weil ihr glücklich sein wollt, werdet ihr oder bleibt ihr Hertha-Fans.
Ja. Irgendwas muss man ja auf dem Boden halten.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Total. Wunderschön. Ich glaube, damit können wir die Frage zumachen. Hat viel aufgemacht, aber das fand ich ja eben auch schön. Und dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche am Montag zur Folge gegen den 1. FC Magdeburg, wer auch immer dann dabei sein wird. Ansonsten vielen lieben Dank, Benni und Marco, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist aktuell ja auch müßig, also man macht das trotzdem gerne, die Gespräche sind schön und trotzdem hat man in gewissen Saisonphase mehr Motivation. Das verstehe ich komplett, deswegen freut es mich, dass ihr dabei wart. Ansonsten folgt uns auf unseren Kanälen, hört die MV-Folge und hau he.
Hau he.
I'm just having